hinter uns verbrennen. Narzissen und Kakteen.
Ja, hier sind wir wieder, Element of Crime, und zwar Richard Papik, der Schlagzeuger der Band, Jakob Ilja, der Gitarrist und auch Ukulele-Spieler, aber der Schlagzeuger auch Percussionist.
Aber auch Seitenquäler, der Herr Friedrich.
So. Und, Sven Regener, der Sänger der Band. Und wir reden weiter in unserem Podcast. Ja, Trompete auch. Aber
Piano,
ja Piano auch. Ja, aber gelegentlich, wenn sonst keiner da ist.
Singt ihr nicht, ja?
Wir wollen das nicht vertiefen. Ich würde sagen, ich hätte so gar nicht anfangen sollen, aber ich bleib dabei einfach. Wir schneiden nicht bei dieser Sendung, das wissen ja die meisten, wir machen ja keine Schnitte, ne, sondern wir reden nur drauf los. Also wir sind hier beim Podcast Narzissen und Kakteen. Dies ist Folge Nummer 10. Und wir beschäftigen uns mit den Jahren 1997 bis 1999 und der dazugehörigen LP Psycho. Ja. Ja, und möchte jemand anfangen, dazu was zu sagen?
Ja.
Ihr habt alle euch auch so gut vorbereitet, sehe ich. Das ist super. Das hat sich nochmal schlau gemacht. Ich mich auch.
Ich habe, ich wollte noch was sagen zu Hut ab. Das Bühnenjubiläum von Udo Lindenberg. Da hatten wir, glaube ich, gar nicht richtig Worte.
Ich dachte, das machen wir bei der Fremde Federn.
Ah, das ist eine gute
Idee.
Weil
da kommt das ja drin vor.
Da müssen wir nämlich nicht jetzt zurück ins Jahr 1994.
Das wäre schade, wenn wir da jetzt zurück müssten.
Okay, gut, das schneiden wir jetzt auch nicht, das lassen wir jetzt auch drin.
Okay.
Das war schon jetzt kein so guter Beginn.
Vorwärts in die Zukunft.
Also eigentlich ganz gut, wenn man dann auch mal das Terrain abgesteckt hat, oder nicht?
Ja,
also ich als Franz Hurst, 1997, lass mich da mal vielleicht am besten anfangen, weil
da. Du hast die beste Erinnerung, Sven, es ist einfach so.
Nein, ich hatte das einschneidende Erlebnis. Ich bin Anfang 1997 nach Hamburg gezogen, weil ich Lotte Goldhammer kennengelernt habe und wollte mit ihr zusammenleben und bin also nach Hamburg gezogen und habe dort eine Wohnung mit ihr zusammengezogen im Schanzenviertel. Und damit war ich aus Berlin raus. Es war das erste Mal, dass einer von der Kerntruppe der Band sozusagen in der anderen Stadt war. Das hat dann natürlich Folgen. Das ganze Jahr 97 haben wir, glaube ich, gar nichts gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ein, zwei Gigs irgendwo. War da nicht so, aber da war nicht viel.
Ja, was viel war, waren Produktionen, andere Projekte.
Ja, da
also
habe ich.
Hier und da mal was, also du hast ja vorher auch schon produziert.
Aber 97, glaube ich, ganz wenig. Ich glaube, ich habe die meiste Zeit Civilization 2 gespielt auf meinem neuen internetfähigen Computer. Das war mein erster internetfähiger Computer.
Ja, das war dann noch eine gute Wahl, das Spiel.
Ja, das ist ein super Spiel, aber darum soll es jetzt nicht gehen. 1995 ging das weltweite Web an den Start. Vorher gab es Internet nur mit so Geheimcodes quasi, also http://. Und da musste man irgendwas wissen, um da reinzukommen und so.
Die Zeit, wo das Kürzel auch stand für World Wide Wait.
Ja, genau. Ich hatte also ein ISDN-Modem, ein AOL-Anschluss, der kostete 10 Pfennig die Minute im Internet. Man musste sich einwählen ins Internet und dann wieder rauswählen.
Der Sound war cool.
Ja, aber bei analogen Modem. Beim ISDN-Modem war das nicht mehr, war das eigentlich nur noch langweilig, aber man kam ins Internet für 10 Pfennig die Minute.
Ja, das ist mal ein günstiger
Stunde Preis. 6 Mark.
Ja, das sind Preise.
Und ich habe später gar nicht, später kam dann DSL, ich habe gar nicht begriffen, dass ich da immer drin bin. Was soll das denn jetzt? Und so. Ich dachte, muss man sich immer einwählen.
Ja, Boris Becker, bin
Musik
ich schon drin?
War über, bin drin. Musik war übers Internet noch kein Thema. Du hast dir ein CD-Kopiergerät gekauft, Richard, oder? War das nicht so?
Ja, mindestens eins, also ja.
Und zwar von Philips, weiß ich noch. Konntest du CDs mitbrennen, und zwar von der einen CD auf die andere brennen.
Oh.
Philips hatte kurz vorher ihre Plattenfirma verkauft, die Universal, und brachten dann den CD-Brenner auf den Markt.
Super Kombi.
Ja, die wussten genau, wo der Hase langläuft. Ja.
Wir verkaufen das, was gleich durch unsere Erfindung nichts mehr wert ist.
Ja, genau. Und dann, es gab eine Kampagne, der Typ von der Plattenfirma, Tim Renner, hat sich ganz groß an einer Kampagne profiliert, die hieß Copy Kills. Da ging er mit Smudo und so durch die Schulen und erzählte den Kids, dass ihre CDs nicht selber brennen sollen.
War sehr erfolgreich, glaube ich, ne?
Ja.
Kampagne. Ich glaube, es gab so eine Gegenkampagne unter dem Motto, Home fucking is killing prostitution.
Nein, das kriegst du Jahrzehnte durcheinander. Das war Anfang der 80er. Das war bei das der Kampagne Home taping kills music industries. Das war so eine Anfang der 80er Kampagne.
Okay. Aber man sieht doch ein zeitloser Slogan, ne?
Ja, aber als alle eben Kassettenrekorder das erste Mal hatten, hieß es Home taping kills music industry und dann hieß es It's about time und Home fucking kills prostitution. Aber sagen wir so, das Thema kam so ein bisschen auf. Also die fetten Jahre, es kündigte sich an, dass die fetten Jahre so ein bisschen vorbei sind. Die Musikindustrie hatte gerade alle Platten zum zweiten Mal verkauft, nämlich was sie vorher als LP verkauft hatten von Pink Floyd oder so.
Für mehr Geld und geringere Produktionskosten. Ne?
Weil oder gar keine in dem Fall.
Der Rolling selber und das Cover, das ist im Vergleich zum Vinyl, kostet das nichts.
Ja, am Anfang kostete es mehr, glaube ich, aber da kostete das schon nicht mehr so viel. In den 90ern schon nicht mehr. In den 80ern war es noch ziemlich teuer, glaube ich.
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es auch nicht nur Universal, sondern auch Sony hat versucht, ganz massiv dieses Kopieren zu unterbinden, indem sie die Musik, die bei ihnen erschienen ist, mit einem Kopierschutz versehen hat auf der CD. Das führte dazu, dass Leute die Sachen in Auto-CD-Player nicht mehr abspielen konnten, weil die Geräte nicht erkannt worden sind, etc. und so weiter. Das haben die, glaube ich, auch ein paar Jahre versucht aufrechtzuerhalten, aber haben sich letztendlich nicht durchsetzen können.
Ja, da ging es aber dann war schon einen Schritt weiter. Also das Gerät, was Richard gekauft hatte, war noch so, da konnte man CD-Rohlinge kaufen, die von der GEMA, also die sozusagen GEMA und GVL bezahlten, also teure Rohlinge, mit denen man das kompensierte, so wie diese Geräteabgabe bei den Kassetten und Kassettenrekordern. Da gab es also Geräteabgaben. Aber man konnte auch ganz normale Daten-CD-Rohlinge nehmen, wenn man einen Trick beachtet. Den hat Ritchie mir gezeigt.
Den offiziellen Rohling einlegen, mit dem Finger die Schublade wieder aufmachen, vorsichtig den offiziellen Rohling raus, den billigen rein, wieder zumachen und Aufnahme.
Ganz genau. Und das hat dir der Typ in dem Geschäft gezeigt, wo du das Ding gekauft hast. Ja. Daran erinnere ich mich nämlich noch ganz genau. Ja. Da war schon mal klar, dass harte Zeiten kommen. Man muss es so sagen, weil ich meine, wir reden ja hier über Plattenproduktion. Wir haben Plattenproduktion, die 50 bis 100.000 Mark gekostet haben. Bei uns ungefähr so um die 100.000, schätze ich mal. Vielleicht auch 120. Und es war schon klar, dass schwierige Zeiten kommen. Ich habe das damals zu Tim auch gesagt. Es wird noch übel. Da hat er gesagt, nein, bei uns nicht. Wir haben alles im Griff. Tja, dazu kommen wir sicher später mehr, weil im Grunde genommen richtig sozusagen explodiert ist es ja eigentlich erst durch MP3 und das Internet.
Durch die Tauschbörse,
genau. Ja, durch das Internet vor allem. Also damals wurden auch schon, gab es Tauschbörsen für Festplatten. Man konnte sich so Festplatten getauscht, auf jeder waren 20.000 Songs oder so.
Ja, da erinnere ich mich auch noch, dass das auf Schulhöfen, ne? Ja, dass du konntest Festplatten in Auftrag geben. Und da waren dann, wie gesagt, 20.000, 30.000 Lieder drauf, ne? Also mit MP3. Und das war ein Lehrer, der mir das erzählte. Und er meinte, das hat tatsächlich einen Vorteil, nämlich, dass die Kids, die hören dann das übliche Zeug und plötzlich kommt Duke Ellington aus dem Nichts, weil das halt auch mit drauf ist. Da wird einfach alles raufgeknallt, ja. Diese Festplatten, die da unterwegs waren, die waren gar nicht so genrespezifisch, sondern man hat halt viel Pop-Rock, aber man hat auch alles, was man so, dass man habhaft wurde, damit man diese 20.000 da voll kriegt. Das war jedenfalls seine Erfahrung, die hat man halt auch mit draufgetan.
Und ja, aber das ist noch die Frage, ob das dann so durchgehört wurde, ob es aber auch darum ging, auch diesen Akt und dass man das hat, ne? Also, dass jemand 20.000 Songs hört und dann auch darüber auf Twitch erlinken kommt. Das ist ja wie heute. Ich meine, heute hast du einen Streaming-Dienst, der hat 20 Millionen Songs. Du hörst auch nicht gleich Duke Ellington. Manche machen das, manchen passiert das, aber die meisten.
Nein, du hörst sie nicht, weil du einen Algorithmus hast. Und der,
ja, nee, oder weil du selber einfach nicht drauf kommst.
Ja, aber die Idee ist doch charmant, dass ein Lehrer dem etwas, der natürlich darum weiß, dass es hier, dass das Enteignung gleichkommt, trotzdem so einen Aspekt da rausnimmt und sagt, das ist kurios. Ne? Dann ist tatsächlich, hat dann Schüler, die sagen, was ist das denn hier? Ist ja toll. Dann spielte ihm das vor und er meinte, ja, das ist Duke Ellington. Ah, okay, gut, wer ist das?
Ja, das Entscheidende war, dass damals im Grunde genommen das, worüber wir hier reden, das Produzieren von Platten sozusagen eine Umwertung erfuhr. Und das war eben nicht das Gleiche wie mit den Tapes Anfang der 80er Jahre.
Nee, definitiv.
Sondern einmal weil es nicht nur verlustfreie Kopiergeschichte war, sondern weil dadurch auch die Sicht auf das, was wir eigentlich machten, sich verändert hat. Nämlich, das sind einfach 20.000 Songs. So, vorher war es so, du hast 20 oder Mark oder so ausgegeben für eine Platte, da waren 10 Lieder drauf. Das heißt, pro Lied 2 Mark. Du hast gesagt, das ist mir das wert. Du hast dich committed für eine bestimmte Band und hast gesagt, das finde ich gut. Das kann man jetzt, also ich will es gar nicht glorifizieren, aber so war es. Das heißt, es war ein ganz anderer Akt des Commitments, als wenn ich sage, mein Kumpel hat mir 20.000 Platten gegeben. Da ist auch komische Musik drauf. Ich weiß gar nicht, was das ist, weil die meisten wussten ja auch nicht, dass es Duke Ellington ist, weil es gar nicht drauf stand. Da waren irgendwelche Kürzel für diese, also ne, Nummern oder was, für die Tracks und du wusstest das gar nicht.
Der Unterschied ist halt, dass du wie immer im Markt geschehen, wenn du Sachen für lau, also für billig in großer Menge herstellst, ne, dann verlieren die an Wert. Also wenn mein Onkel 1946 die erste Banane in der Hand hatte und in die reinbiss, noch mit Schale, dann war das was ganz Besonderes. Ja, heute ist das eine Anekdote, weil Bananen gibt es zuhauf für wenig Geld. Und das ist mit der Musik im Grunde genommen nichts anderes.
Ja, das Problem ist bloß, Jakob, dass die Musik herzustellen ja dadurch nicht billiger wurde.
Nee, das Herstellen das nicht. Stimmt. Aber das ist, ja, das aber das ist, stimmt nicht ganz. Also es ist klar, ich gebe dir grundsätzlich, natürlich ist es, stimmt es im Kern, aber die bei ja, der hinkt der Vergleich, der hinkt schon sehr. Aber ich will auch nicht auf sozusagen den Hersteller.
Nein, du kannst natürlich auch sagen, klar, wenn ich einen Supermarkt plünder und dann hole ich mir einfach ja, was weiß ich, eine Tonne Katzenfutter raus, ja, dann ist die natürlich nicht mehr so viel wert, weil ich kriege sie ja umsonst.
Ich wollte auch nicht auf den ökonomischen Aspekt hinweisen, sondern ich wollte auf den kulturellen und, sagen wir mal, eher psychologischen Aspekt, den du ja eben schon benannt hast, hinweisen, nämlich, dass das Gefühl von Wertigkeit, wenn ich Geld ausgegeben habe oder auch, sagen wir mal, wenn ich eine Platte geschenkt bekomme, das ist diese eine Platte und dieses Unikat, die das darstellt. Das ist das Besondere. Das sagt mir, das hat einen Wert. Ja, und dann spiele ich die vorsichtig ab, ein entsprechender Umgang damit und so weiter. Und das alles bestimmtes Verhältnis zu Musik. Und wenn das plötzlich an Masse zur Verfügung steht, dann hat es natürlich auch in der Wahrnehmung keinen
großen Wert. Ja, vor allen Dingen bestimmt ist das Verhältnis auch zu bestimmten Künstlern. Also die ganze Idee eines Fans einer Musik zum Beispiel hat ja auch was damit zu tun. Darum zum Beispiel ja heute die Leute so darauf abfahren, dass sie dann so eine Vinylplatte kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Oder dass sie ein T-Shirt kaufen oder dass sie so eine Box bekommen, wie bei den Hip-Hopern. Also dass sie überhaupt in irgendeiner Weise eine Möglichkeit haben, sich direkt für die Künstler zu committen. Gut ist es natürlich fürs Live-Geschäft. Das Live-Geschäft hat seitdem einen unglaublichen Aufschwung genommen, weil die Leute da an sich auch dann jeden Preis bezahlen. Das ist ja, muss man wirklich sagen, die Preise sind ja auch für Konzerte durch die Decke gegangen seitdem.
Ja, muss ja auch. Weil, wo soll das Geld sonst herkommen?
Das sagst du so, weil das Problem ist, die Plattenfirmen zum Beispiel hatten davon ja nichts. Diese machen weiter diese ganze Sache. Und aber das hat sich ja später anders entwickelt. Also wir kommen ja noch dazu. Es wird ja in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren noch eine große Rolle spielen. Hier jedenfalls kündigt sich sowas an. Das ist so wie so ein fernes Donnergrollen am Firmament. Ne, dass man kann verlustfrei kopieren, man kann relativ leicht austauschen, man kann im Internet, viele Leute waren noch gar nicht im Internet. Ich weiß nicht, wann habt ihr euren ersten internetfähigen Computer gehabt?
97.
Und du?
Ja, ich denke auch um die Zeit, irgend so ein Apple.
Dieser bunte Kasten da, wie
dieser iMac,
ne? iMac, genau. iMac,
ja. Der erste iMac, der so aussah wie so ein Bonbon irgendwie.
Genau.
Und das war aber dann, der war auch ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man das damit erstmal überhaupt schon mal anfing. Ich hatte 94 meinen ersten Computer, der war von Internet, konnte da bei dem nicht die Rede sein.
Nee, bei meinem ersten auch nicht. Das war,
und da war es aber dann im Grunde genommen so, dass wir auch mit der ersten, mit Element of Crime, mit der Website an den Start gingen. Ja. Die hat Christian Hartchen nämlich, unser neuer Bassist, gemacht. Das war sehr gut. Der konnte sowas. Der war ziemlich, also progressiv unterwegs. Der konnte so einiges. Er hat auch Techno-Künstler produziert und so. Lexi und K. Paul zum Beispiel und so weiter. Der war in solchen Sachen sehr, sehr gut. Wir waren eine der ersten Bands bei Universal, die eine eigene Website hatten. Die hatten sonst noch immer so komische Hüllen, wo man sich reinsetzen konnte bei Universal. Die waren aber sehr dark. Die sahen sehr gruftig aus. Und, ja, ansonsten muss man sagen, das Jahr 97 hat noch ein paar andere Sachen gebracht. Also ich bin nach Hamburg umgezogen. Ich war also nicht mehr präsent. Wir haben also, wenn wir was Neues anrichten wollten, musste ich dann mal extra nach Berlin fahren. Ecky Busch hat die Band verlassen, 97, weil er das Ecky Busch Headset machen wollte. Also er spielte dann live nicht mehr mit. Wir sind ab da dann erstmal immer zu fünft aufgetreten. Und, ja, und dann kam es zur Produktion der
Platte Psycho. Ich kann noch was erzählen. Ich habe eine andere Band kennengelernt, die 17 Hippies, und habe mit denen sehr viel gespielt.
Ja,
war
stimmt.
Da in Europa unterwegs, also so ein bisschen so Hobby außer Kontrolle. Leute, die alle ihre Instrumente so halbwegs spielen, nur so. Und das war aber sehr lustig. Und ich habe Mandoline gelernt in der Zeit, habe mit denen Mandoline gespielt. Und ich glaube, die Band gibt es ja heute noch. Und diese Anfänge, die waren sehr anarchisch. Also da wurde gespielt, wo man nur konnte. Ob das jetzt, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über den Weltrekord, solche Sachen halt im Rahmen der Fête de la Musique und so Sachen. Und an dieser Stelle wollte ich auch noch mal kurz anmerken, Sven, du hattest recht, die Band hieß früher Sidewalk Pulse, die ich produziert habe, wo Teile der 17 Hippies dabei waren. und hieß dann Lüderitz. Die Platte genau. selber hieß Los Lüderitz oder Los Lüderitz.
Ja. Ich habe damals das Holz zum Beispiel produziert, genau. Solche Sachen. Ne?
Subway.
Subway to Sally war ich, glaube ich, gerade mit durch. Ich hatte die zweite Fop, den Dämon, habe ich noch gemacht und dann war ich damit durch. Die hatte ich damals für Red Rooster, das Label von Peter Maffay, produziert. Das war vielleicht was. Und aber dann wollten die auch nicht mehr mit mir und ich aber mit ihnen auch nicht mehr. Es hat sich anders entwickelt, als ich gedacht hatte. Rammstein wurden ganz groß und so und vor allen Dingen, was wir letztes Mal besprochen haben, nach der im Rahmen der die schönen Rosen, wir waren ein bisschen beim alten Eisen meiner Ansicht nach. Wir waren eigentlich sozusagen, wir waren auf dem Schrottplatz, ohne es richtig zu merken. Weil was die Aufmerksamkeit betrifft, uns eigentlich jede Menge neue, junge Bands, die mit den 90ern hier aufkamen, auch deutschsprachige Bands, uns das Wasser abgruben, also auch im selben Bereich. Ne, also die Sterne, Tokotronik, wie sie alle hießen, Blumenfeld, aber auch hier sagen François Cactus, Stereo Total, solche Leute, die haben alle sozusagen Musik gemacht, die mehr auf, also was gerade auch die Presse betraf, mehr Aufmerksamkeit bekam als wir, weil wir keine Neuigkeiten mehr waren. Und wir sind eine Band, die keine Hits hat. Wir haben keine Radiohits. Wenn du eine Band bist mit Radiohits oder auf dem Level unterwegs bist wie die Toten Hosen, ist das eigentlich ziemlich egal. Das läuft von alleine. Ja,
ja, und wir haben auch keine, muss man sozusagen, wir hatten keine Ideologie. Na, das heißt ja nicht umsonst Hamburger Schule. Schule im Sinne von Lernen, Schüler, also da sind ganz andere Assoziationen. Das liegt an dem Aspekt auch, dass die Texte auch immer etwas, ich will nicht sagen Belehrendes haben, aber immer ein Aspekt war so einer direkten Mitteilung. Und mein Eindruck war eigentlich, dass die Texte, die du gemacht hast, das immer eine freie Wahl war. Ob ich die jetzt so nehme, einfach nur so höre, ob ich mich stärker vertiefe, das ist bei den Texten von Blumenfeld zum Beispiel definitiv anders. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, das war vielleicht auch etwas, wo die Presse drauf gegangen ist, weil nicht umsonst hätte sie einen Begriff geprägt für eine ganze Richtung.
Ja, diese Begriffe sind aber ganz zweischneidiges Schwert. Ne? Also weil erstmal am Anfang wollen alle dazugehören, weil genau wie du sagst, so ein Begriff wie Hamburger Schule oder wie Frankfurter Schule oder neue Frankfurter Schule oder was auch immer, zunächst mal Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn du also dazugehörst, halt hast du relativ schnell, bist du mit oben dabei. Aber am bestimmten Punkt will man das gar nicht mehr. Da will man nämlich gar nicht mehr zur Hamburger Schule gehören, weil man ja nicht mit diesen ganz anderen Leuten verwechselt werden, weil es natürlich die Unterschiede, sagen wir mal, zwischen dem Songwriting von einer Band wie Blumenfeld und dem von wie Tokotronik oder Die Sterne ja da doch auch evident sind. Das heißt, du willst, erst bist du dabei und dann sagst du so, ey, Moment mal, wir sind aber jetzt auch eine eigenständige Band und wir haben eigentlich mit der Hamburger Schule nichts zu tun. Das ist der klassische Weg eigentlich, wie sowas immer. Neue Deutsche Welle war ja genauso. Erst waren alle dabei, dann alle wollten es, wollte es keiner mehr gewesen sein.
Das hatten wir doch vorher aber auch schon mit der Berliner Szene, wo wir auch absolut nicht irgendwie das im Zentrum, sondern immer am Rand rumgeschwabbert
sind. Und eigentlich ganz froh waren, dass wir da eigentlich auch nicht so.
Was in der Hamburger Schule, weil in Hamburg war hier die Szene.
Das ist wohl wahr. Das, wie hieß es denn? Es gab den Begriff des genialen Dilettanten. Jetzt überleg mal, unter dem Motto, sammelst du dich, wirst aber immer besser. Deine Musik entwickelt sich und du bist immer noch der geniale Dilettant.
Ja, wobei, das war ja wirklich so ein manifester, ästhetischer Ansatz damals ja von Wolfgang Müller, von Die tödliche Doris. Ne? Geniale, der hat es ja erfunden, die geniale Dilettanten. Und das war ja, bezog sich eigentlich auf die ganze Riege, so tödliche Doris, Neubauten und was da alles, so Mannermaschine und wie sie alle hießen. Um zu zeigen, welche ästhetischen Voraussetzungen sie da reinbringen, also wie sie das sehen, dass sie das Handwerkliche ablehnen und so weiter. Und das hatte ja auch ästhetische Folgen. Das ist dann noch viel konkreter eigentlich, also jetzt künstlerisch konkretere Aussage gewesen als Hamburger Schule, was ja eher so wir hier in Hamburg, ne, so geht. Ich kam also da in Hamburg
an. Ich weiß nicht, von wem ist denn der Begriff überhaupt Hamburger Schule?
Der ist geprägt. Wie immer so etwas ist immer eine Journalistenerfindung, aber bei Wolfgang Müller und den genialen Dilettanten war es eben anders. Ja. Der hat es wirklich auch so lanciert. Und in Hamburg muss ich auch sagen, ich kam also dahin und ich merkte mehr als ihr, dass wir beim alten Eisen waren, weil alle, die was Ähnliches machten wie wir, waren mindestens 10 Jahre jünger. Ganz einfach. Und die waren alle auch 10 Jahre cooler. Ist ja logisch, weil die sind neu und sind cool. Und wir waren irgendwie so Typen, die sich schon jetzt also seit 16 Jahren oder so da abarbeiteten, irgendwie im Weinberg des Rock'n'Roll. Ja. und die so ein bisschen aussahen wie so eine Nachricht von gestern. Also ich weiß auch, dass viele Leute, was oft auch Bösartigkeit war, das waren auch viele Leute waren nicht nett dort. Diese Sachen wie, ach, euch gibt's noch, wusste ich gar nicht. Ich meine, das war zu einer Zeit, wo wir zwei, wenn wir auf Tournee waren, haben wir zweimal im Docks gespielt in Hamburg. Also hatten wir da 3000 Leute oder so Bescheid. Ja, die waren ja immer ausverkauft, die unsere Konzerte. Aber die sagten dann, ach, euch gibt's noch. Das habe ich zum letzten Mal gehört, als ihr auf Englisch gesungen habt. Also sozusagen,
ne? Sven, mich erinnert es auf eine Art, also jetzt nicht der Satz genau so, aber die Haltung erinnert mich natürlich eigentlich an ein durchgehendes Element, seit wir angefangen haben. Ja. Auf eine Art ist ja dieses, sagen wir mal, ich möchte es jetzt auch nicht, möchte uns jetzt hier auch nicht zu Opfern stilisieren, ist ja Quatsch, aber ja, schon, wenn man so einen eigenen Weg geht, dann ist man, sagen wir mal, ist man vielleicht auch nicht in der Form massenkompatibel oder sagen wir mal in so einer Szene angesagt, ja? Weil es geht ja in der Szene auch immer darum, sich der letzte heiße Scheiß zu sein.
Ja, aber
und das hatten wir immer ein bisschen, diese Aspekte.
Ich würde es gar nicht so sehr auf uns kaprizieren, weil es halt auch nicht so persönlich nehmen, habe ich da mir jemals ja noch mal erschlossen, ich meine es aber nicht mehr persönlich. Ich achte da gar nicht mehr drauf. Und ich habe auch viele nette Leute kennengelernt. Und das war ja auch anders. Also, nee, aber bei den Musikern war es schwer, weil die alle gerade der neue heiße Scheiß waren, Jakob. Als wir waren ja auch mal der neue heiße Scheiß. Und da haben wir auch die Nase gerümpft über, wie heißt er noch hier? Hallo, Marlo, finden Sie Mabel? Du weißt schon, Hans-Rudolf Kunze oder so. Weißt du, was ich meine? Ne? Wir waren der neue heiße Scheiß und der nicht. Also das darfst du ja nicht vergessen. Das ist ja letztendlich ist die Gegenwart immer gegenüber der Vergangenheit ein bisschen arrogant. Und wenn ein Künstler kommt, der das schon 10 Jahre länger macht, dann ist der irgendwie, gerade im Rock'n'Roll, was ja auch so ein jugendbasiertes Ding ist, ist das irgendwie so, naja, ich meine, der ist auch, hat seine besten Zeiten auch schon gesehen. Das will man einfach gern so haben.
Das stimmt, aber ich möchte es auch nicht weiter mehr nur, ich habe vor 2 Jahren noch eine Begegnung gehabt, da wurde mir genau von gestandenem Produzenten, da wurde mir gesagt, ach ja, ja, naja, ja, ja, da musste der irgendwie im Grunde genommen aufgrund der Geschichte nach so und so vielen Jahrzehnten irgendwie dann doch zugeben, dass, ja, und da spürte ich diese 80er nochmal, diese Mid-End-80er, diese Art von Haltung, wir machen den richtigen Rock'n'Roll und ihr macht nur irgendwas. Und dass das immer noch so da war, das fand ich faszinierend. Also er konnte dann auch nicht umhin, Respekt zu zollen, aber letztendlich war das war wie die Haltung, die man so damals auch erlebt hat.
Aber wir hatten ja so Erfolge gefeiert. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja mehr Platten verkauft als diese ganzen Hamburger Schule-Bands. Also später hat Blumenfeld mit der einen Platte, mit der 1000 Tränen tief, glaube ich, nochmal diese 100.000 erreicht. Aber wir haben ja mehr verkauft als die, aber darum ging es gar nicht.
Nee, das darum geht es auch nicht.
Gebracht,
nicht
es geht darum, dass du wieder, ich bin neu, jung, mir gehört die Zukunft. Du bist 10 Jahre älter, du hast dann die beste Zeit, weil es war ja so, wir hatten die Weißes Papier vor allem, aber davor auch die damals in der Mond, das waren Riesen, die sind ja richtig eingeschlagen und die haben Riesen auch Staub aufgewirbelt. Das war schon, aber die lagen auch schon ein paar Jahre zurück. Ja, so, und das, was macht man? Und das ist, Bob Dylan war nicht anders. Bob Dylan war von 75 bis 95 komplett abgemeldet. 20 Jahre. Ich meine, wir reden hier über 3 Jahre oder 4 Jahre, wo wir sozusagen ein bisschen wie so altes Eisen aussahen oder vielleicht sind es auch 8 oder 10. Bei dem waren es 20, 25 Jahre. Der hat zwar immer noch, wenn er im Osten spielt, irgendwie 9, kam immer noch 200.000 Leute oder so, kein Problem. Aber das hat keinen mehr interessiert, weil er sagt, naja, Bob Dylan, der ist irgendwie raus. Plötzlich war der dann aber wieder da. Einfach nur durch die normative Kraft des Faktischen mussten wir lange genug machen. Denke ich manchmal. Weil heute ist ja nicht so, dass wir das heute noch so haben, dass jemand sagt, auch euch gibt's noch und so. Es ist eher so, dass wir so Teil des kulturellen Erbes sind. Ne? Also das ist, wir sind ja auf eine Weise etabliert jetzt, wo ja auch egal ist, wie viele Platten wir verkaufen. Das kann man ja auch gar nicht mehr heute in Platten messen, weil wir ja diese Streamingdienste haben. Und wo man auch nicht auch egal ist, ob wir jetzt Hits haben oder nicht. Oder das ist einfach so, das Element of Crime gehört einfach so dazu, zum Kanon so. Ne? So wie die Toten Hosen oder so, aber eben anders. Und ich glaube, damals war das für, also ich habe es jedenfalls das Gefühl gehabt, ich spüre das mehr als ihr. Weil in Berlin war klar, Berlin ist ja eher so echter Homeground gewesen und auch irgendwie so ein bisschen anders. Aber in Hamburg ist mir das aufgefallen. Das war schon hart.
Aber dann ist es ja interessant, dass wir zu so einer Platte wie Psycho gekommen sind. Weil es gibt ja verschiedene Schlussfolgerungen draus und verschiedene Wege, die man da einschlagen kann. Ne?
Ja, wie kam er denn eigentlich zu der Platte? Ich habe es auch versucht zu rekonstruieren.
Wer hat René Tünner kennengelernt. Ja,
das war ich. Weil ich hatte für mit Whirlpool Production, hatte ich die Trompete gespielt
Disco,
bei denen. Ne?
From Disco to Disco.
Von Disco to Disco. Die haben nämlich mit René Tinner mal produziert.
Ja, genau.
Und die haben das im Can-Studio in Valdas-Wiss gemacht. Und Can, weiß man ja nun, muss man nicht drüber reden, Can, großes Vorbild für die Elements, wichtige genau, Band. Vielleicht
zu René Tinner noch kurz gesagt, Schweizer Produzent, hat Haufen Sachen gemacht. Ich habe nochmal geguckt, also Joachim Wild, Holger Tschukai, KFC, Krobst, Julian Dawson, also wirklich eine Menge Leute produziert. Und er hat dieses, das Original Can Studio, das hat er übernommen und 78, genau, das hieß vorher Inner Space, das ist ein Studio in Valdas-Wiss gewesen. Und das war das Original Can Studio und das hat er, hieß Inner Space Studio und er hat das 78 ja. übernommen und relativ lang noch geführt, ja.
Also Charlotte, die ich ja, also mit der ich dann ja zusammenlebte, die hatte halt, war halt die Produktmanagerin auch von Whirlpool Production und die hatte das Valdas-Wiss Studio natürlich gekannt. Die hat das auch dann, die haben da produziert, die haben dann ihre nächste Platte haben sie auf Jamaika produziert, also nach der Dance Music, die nächste hat glaube ich drei Fragezeichen auf Jamaika produziert, aber dann in nochmal nachproduziert in Valdas-Wiss und da wurde ich eingeladen, ob ich nicht Trompete spielen will bei einem Stück. Und das habe ich auch gemacht. Und da habe ich das Studio gesehen und habe gedacht, das könnte, ist echt eine geile Sache. Charlotte hat auch gemeint, es könnte gut für euch sein. Und ich fand auch, dass es zumindest mal, das wäre eine Art von Tapetenwechsel, die ich mir gut vorstellen kann. Zumal ich jetzt, also die Vorstellung, jetzt in Hamburg zu leben und dann in Berlin ein paar Wochen im Hotel oder so, in meiner Stadt quasi, ja, also ne, dann so im Hotel oder was, ich habe mir später dann so eine kleine Wohnung da genommen, hat auch nichts genutzt, hat nicht funktioniert irgendwie, kam da nicht mehr rein. Weil ich ja schon mein Leben so in Hamburg war, aber dann, also das war nicht so attraktiv. Ich fand es genauso attraktiv, wie nach in so ein Studio zu gehen. Da hat man wenigstens mal was anderes, habe ich gedacht. Und ich glaube, ein anderer Aspekt war, dem ich argumentiert habe, weil mir war was aufgefallen. Da kommen wir auch bei der Fremde Feder nochmal drauf. Immer, wenn wir kein Album aufgenommen haben, sondern für so einen einzelnen Track oder für ein, zwei Tracks ins Studio gingen, sagen wir mal, wir brauchen eine Single B-Seite oder wir wurden eingeladen vom SFB eine kleine Studio-Session zu machen mit irgendwelchen Cover-Versionen. Meistens waren es Cover-Versionen, die wir für irgendwelche Zwecke, sowas wie die Aufnahme für Udo Lindenberg damals für den Sampler 25 Jahre Udo und so. Wenn wir das gemacht hatten, waren wir im Studio für 2, 3, 4 Tage, vielleicht meistens nur so 2 und wir waren immer gut drauf. Wir waren total relaxed. Wir hatten ein Lied, mit dem haben wir uns volle Pulle beschäftigt, hatten nichts anderes parallel dazu und das lief super. Und sobald wir ins Studio gingen, um ein Album aufzunehmen, waren wir immer mega uptight, immer so wahnsinnig so unter Strom und es muss jetzt und so irgendwie sehr, 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 sehr unruhig und verkrampft. Und ich hatte gedacht, vielleicht kann man das anders machen, indem man immer, wenn man 2 Songs hat, gleich ins Studio gehen und es aufnimmt. Und dafür eben, weil das Wiss nimmt.
Und das war eine super Sache. Das war ein ganz neues Rezept. Und das hat wahnsinnig gut geklappt, fand ich. Wir sind zwar in dem Jahr viel hin und her gereist und ja, sind Auto gefahren und sonst wie. Und ich glaube, vorher auf der Rosentour hatten wir an einem Off-Tag nach dem Köln-Konzert hatten wir uns das Studio mal angeguckt. Ne?
Sind wir mal vorbeigefahren. Ja.
Genau.
Ja, und dabei muss man auch nochmal sagen, weil das war schon beeindruckend, ne? Weil wenn man Fan ist von der Band Can und die auch länger kennt und Richard, du kennst ja wirklich noch ein Stückchen länger, ist auch ein paar Jahre älter, du hast sie sogar live gesehen, glaube ich, dann ist das schon beeindruckend. Also auch die Historie wird einem ja dann auch erzählt, hier hängen noch die alten Matratzen da von der Bundeswehr und so weiter, ne? Das ganze... ganze Historie da.
Und es gab einen Raum, ich erinnere mich, wo von Jackie, von Herrn Liebezeit, noch unheimlich viele Becken und selbstgebastelte Trommeln an der Wand hingen und so, die man aus verschiedenen Platten einfach kannte. Wenn ich irgendwo gegengeschlagen habe, habe ich das ist die Platte. Und dann habe ich angefangen, hatte ich damals so einen kleinen, den ersten MD-Recorder, Minidisc, und habe mir die ganzen Sounds von den Liebezeit-Trommeln und Becken, die da in dem habe ich gesampelt, habe die mitgenommen.
Stimmt, du warst Minidisc-Freak. Du hattest immer einen Minidisc-Rekorder.
Ja. Und die Sounds habe ich bis heute noch. Die Sounds, die da an der Wand hingen.
Aber das ist ja krass, das wusste ich gar nicht, weil das ist, finde ich ja, weil das ist ja, Jackie Liebezeits Schlagzeugspiel ist ja wirklich, sucht seinesgleichen. Es gibt nur einen, der so spielt, auch der diese Art von Klänge hat. Und dass du tatsächlich über das Antippen oder Schlagen von bestimmten Artefakten sagst, hey, das ist die Aufnahme da und da.
Ja. Ja, bevor wir vorgreifen, ganz kurz für die Hörer, das, weil das wisst, ist, wenn man von Köln Richtung Eifel fährt, an der Straße in die Eifel rein, letzte Außenposten der Zivilisation quasi, also man ist ja schon relativ weit weg, aber in der Nähe von Köln schon noch, so wie ja generell auch bei der Eifel, das ist ein kleiner Ort, und also ganz im Westen der Republik, wir dagegen waren in Berlin. Und ich bin immer, wenn wir zwei Songs hatten, bin ich nach Berlin gekommen, wir haben dann ein bisschen dran geprobt und ein bisschen rumgemacht, haben dann den ganzen Kram eingepackt und sind mit so einem Transporter einmal quer, sind wir 700 Kilometer, irgendwas, eine ganz kranke Entfernung. Ja. Meistens, weil die A2 so viele Baustellen hatte, sogar obenrum noch über Hamburg gefahren, um diese Baustellen zu umgehen, also nochmal 100 Kilometer Umweg, um da hinzukommen. Und das alles auszupacken, aufzubauen, zwei Lieder aufzunehmen in 4 Tagen, wieder einzupacken und wieder nach Hause zu fahren. Dass wir natürlich auch einfach mal die Sachen da hätten stehen lassen können und uns vielleicht andere Verstärker so lange leihen oder so, da kamen wir nicht drauf, oder?
Nee.
Das war nicht so, das war nicht so unser Ding, so das praktische Ding. Das Studio selber war ja ein ehemaliges Kino.
Ja.
Und das war also einfach ein großer Saal und sonst gar nichts eigentlich, das Studio. Es gab so Nebenräume, aber die wurden nicht benutzt. Es gab diesen Saal, das war wie so eine Pantry-Küche im Wohnbereich.
Also bei ganz vielen Stellwänden, die im Grunde genommen die Reiche von ein bisschen voneinander abgetrennt hat. Aber grundlegend galt, wenn der Aufnahmeknopf gedrückt wurde, war Ruhe. Und man saß irgendwo und dann musste man ruhig sein hatte dadurch aber auch Einblicke in die Musik, die es in der Form sonst in der Regie ja nicht gibt. Weil in der Regie hörst du immer das Gesamtbild. Wenn du aber in dem Raum gesessen hast, hast du immer einzelne Teile gehört. Also nur ein Bassspiel. 5 Minuten lang.
Ja. Dum, dum, dum. Das fand ich toll. Und wenn man da mal auf dem Sofa tatsächlich eingeschlafen ist nach dem Mittagessen, man hat sich ja immer weiter mit dieser Musik weiter bewegt. Und wenn man wieder aufwachte, war man trotzdem wieder am aktuellen Punkt.
Ja, das war sowas wie eine musikalische Wohnküche. Ne? Also das war Aufenthaltsraum, Aufnahmeraum und Regieraum in einem Ding. Ja. Und das ging nur, weil der absolut schalltot war. Und der war schalltot, weil er mal von der amerikanischen Armee hatten die mal irgendwie 500 Matratzen. Alte ausgemusterte Matratzen gekauft. An die Wände genagelt.
Und so roch es da auch.
Konntest da in die Hände klatschen und das kam nicht zurück. Mhm. Es war absolut schalltot. Das war schon geil. Und wir sind also immer da hingefahren und haben das gemacht. Und haben da aufgenommen. Und das Interessante war eben dadurch, dass wir so aufgenommen haben wie bei diesen Einzeltracks sonst.
Ja.
Dass wir also immer gesagt haben, wir behandeln ein Lied, bis es fertig ist. Und dann machen wir das nächste. Man könnte jetzt sagen, ganzheitlich, wenn es eigentlich da so gruseln würde, in dem Begriff, aber weil er nicht auch so modisch wäre. Aber im Grunde ist das so eine Ansage, dass man sagt, man macht den nächsten Song nicht, bevor man mit dem nicht zu irgendeinem brauchbaren Ergebnis gekommen ist. Und gleichzeitig sehr spontan arbeitet, weil wir sehr wenig, also ein bisschen wie bei der damals in der Mond, sehr wenig vorher den geprobt hatten, weil ich ja in Hamburg war und immer nur für 1-2 Tage da. Und dann haben wir den geprobt und dann sind wir hingefahren. Mhm. War das auch vom Sound her und so, war es sehr experimentell. Also man hat auch sehr einfach viele Ideen dann gemacht, ne, so die man so einfach durchzog. Also ein gutes Beispiel ist, ich war nicht dabei, ich wollte gerne diese Telefonstimme haben. Ich wollte gerne, das ist wie aus dem Telefon klingt, weil das kannte ich von Tom Waits und diesen Leuten, die machen das ganze, dieser Effekt ist ja uralt eigentlich, ne, so im Rock'n'Roll haben wir nie gemacht. Und dachte ich, das sei, weil das Stück war hier jetzt nicht so berauschend, da habe ich gedacht, das ist eigentlich ein gutes Stück, um so einen Effekt zu machen, ne. Oder was, wenn du dir die Gitarren anhörst oder so, auch Sachen mit Mandoline und Ukulele und so, die da gemacht wurden.
Ja, also teilweise in den Arrangements, das Instrument auf eine ganz eigenartige Weise, kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu kommen und wieder gehen. Also gar kein Arrangement im Sinne von, da fängt es an, da hört es auf, sondern so wie fragmentarisch, ne, manche Stücke sind so. Dann gab es, ich weiß noch, es gab eine Aufnahmesession, wir spielten im Grunde genommen, also zwischendurch wurde ja auch abgehört. Und die Musik erschallte und dann saß man irgendwo schon an so einem Tisch und fing an mit so kleinen Amps und dem, was man so hatte, zu spielen. Und dann hieß es, komm, wir stellen ein Stereomikrofon auf und nehmen euch genau so auf. Ihr kriegt noch Kopfhörer und ihr bleibt da einfach sitzen. Das heißt, diese Art von Aufnahme, wie wir es bis dato auch kannten, man begibt sich an einen festgeschriebenen Platz, da wird das Mikrofon eingerichtet, Kopfhörer und so weiter, das war plötzlich obsolet. Man konnte dort überall in jedem Moment irgendwo hingehen und hat einen Kopfhörer bekommen, dann wurde ein Mikro hingeschoben und dann ging es los.
Es war sehr, sehr hippie-esque, weil wir saßen oft um so einen niedrigen Couchtisch herum in irgendwelchen Sesseln und spielten zusammen so einen Kram ein. Und da wurde einfach ein Mikrofon in die Mitte genommen und nahm das alles mit, das ganze Ensemble. Das war immer sehr viel Luft zwischen den Instrumenten und dem Mikrofon. Das macht das, gibt natürlich auch so einen so teilweise echt einen großen Sound. Es war nicht so eng eingemalt. Und es hat erinnert eigentlich an das, was wir ein bisschen gemacht, ganz selten gemacht haben bei Elements, so kleine Ensembles, wie zum Beispiel bei Carla auf der damals Hintermond oder war Carla bei der damals unter Mond, ja, genau. Oder zum Beispiel diese Los Elementos Geschichte dabei, weil du nicht da bist.
Auf der
an einem Sonntag im April.
Genau.
Also wo man einfach mal so ein kleines mit Stereo-Mikrofon aufgenommenes Ensemble zusammenstellt und das sozusagen nochmal so da reingrätscht, wie so eine singende Heilsarmee oder wie so eine kleine Truppe, die sozusagen von links oder rechts aus dem Left Field sozusagen in den Song so reingrätscht. Und deshalb wurde hier sehr viel gemacht.
Ja, aber nochmal zurück zu der Frage, was erhofften wir uns eigentlich? Also warum haben wir die Platte so also Tapetenwechsel, haben was ganz anderes, was ganz Neues? Also ich glaube, dass du das wahrscheinlich auch nochmal ganz anders im Blick hattest, ja, bei dem, was du auch gerade beschrieben hast, als wir. Also ich selber kann nur sagen, soweit ich mich erinnere, fand die Idee, experimenteller zu werden. Also das noch mehr, also die eine Seite der Elements noch stärker zu beleuchten. Ne? Das fand ich, was für mich die Attraktivität ausgemacht hat und das, was ich mir da auch so vorgestellt hatte, was verbunden ist mit dem Namen Can auch und Can Studio und so weiter.
Ja, ne? Was natürlich auch ein bisschen so wie so eine gekaufte Identität, also so ein bisschen geschummelt ist. Ne? Also man geht ins Can, das ist das alte Problem, man geht ins Can Studio und denkt, das ist der Geist von Can da. Wir waren ja auch in Düsseldorf im Atatürk Studio. Aber auf eine Weise war das trotzdem eine richtige, also auch mit Can zusammenhängende Entscheidung, weil dieses hippieske, krautrockige, glaube ich, das wollten wir ja auch. Oder?
Absolut, also, das war total exotisch. Das war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung, dieses Studio. Allein erstmal dadurch, dass es lange Jahre das Studio dieser Band gewesen war und dann einfach durch die Art, wie es war, durch diesen einen großen Raum.
Und die Platte ist
einfach was ganz anderes als jedes andere Tonstudio.
Und die Platte ist auch sehr experimentell und auf eine Weise atmet die auch diesen krautrockigen Geist. Deshalb kam sie ja auch so schlecht an. Um es mal vorweg zu machen.
Ja, kam
nämlich schlecht an.
Die Platte kam nicht gut an.
Nee. Und, aber sie arbeitet diesen krautrockigen Geist und wir, im Grunde genommen haben wir da unser Instrumentarium nochmal richtig erweitert, glaube ich. Das hat gezeigt, dass man die Band nicht einfach berechnen kann. Hätten wir nochmal so eine gemacht wie die schönen Rosen, wäre sicher eine gute Platte geworden, aber hat auch was Berechnetes. Ich weiß schon, wie die neue Platte von den Elements klingt, so ungefähr. Das haben wir hier durchbrochen. Das war plötzlich so von Anfang an so, boom, eine ganz andere Nummer. Dass das jetzt nicht auf Jubel gestoßen ist, damit muss man, liebe zuhörenden jungen Musiker, immer rechnen. Glaubt nicht, dass ihr belohnt werdet oder dass man euch dankt, wenn ihr experimentell unterwegs seid.
Aber es wäre nochmal zurück zu dem, du hast ja auch als treibende Kraft in der Band und auch so ein Blick für die Sachen. Das hast du ja in den anderen Podcasts ja auch immer formuliert. Du hast bei zum Beispiel bei der am Sonntag im April. Was ja sehr schön erklärt, was du eigentlich wolltest, was so die Idee war dazu. Und dann hast du auch gesagt, naja gut, das hat jetzt nicht so funktioniert. Nein. Und dann war sozusagen die Rosen auch eine Konsequenz daraus. Und kann man sagen, dass Psycho die Platte ist, wo man eigentlich, das war ein schräges Bild, aber noch mehr in den Keller geht. Also noch mehr abgespeckter, noch kruder, noch mehr die Seite des kommerziell.
Im Gegenteil, ich glaube, diese Platte ist eigentlich hart am Rande des Überproduzierten. Das kracht und zischt an allen Ecken. Allein der Jake Bullitt, was der da an MIDI-Kram reingeballert hat in diese Tracks teilweise. Wenn man das auf dem Kopfhörer hört, da geht's echt ordentlich ab. Aber komischerweise hat das nicht dieses Problem, die Platte wie die Sonntag im April, wo sich das gegenseitig totschlägt, sondern es ist hier viel, viel klüger gemacht.
Okay, ich meine jetzt auch nicht die Produktion, wie sie klingt, sondern ich meine den Aspekt des Poppigen, des Kommerziellen im weitesten Sinne, der irgendwie Zuhörer gewinnen, also so ein Blick auf eine Zuhörerschaft. Und das hast du für die, am Sonntag im April hast du das formuliert in der Form, als dass du gesagt hast, die weißes Papier war dann so ein Erfolg, dass du gerne eine Kontinuität davon wolltest. Da kann man ja auch sagen, dass die Sonntag im April ja auch von der Art so ein bisschen, die hat ja was zu tun mit der weißes Papier, während die Psycho Mit welcher Platte hat die was zu tun?
Auch schon mit der davor auch. Also ich zum Beispiel.
Ja, aber nicht mehr mit weißes Papier oder.
Nein, aber das ist schon, du hast schon recht, es hat schon was mit der davor zu tun, aber das aber eigentlich nur deshalb, weil wir eben auch so drauf waren. Aber ich glaube, dass bei mir hat das was damit zu tun gehabt. Also die Idee kam daher, dass ich einfach keine Lust mehr hatte, weil das war meine die schönen Rosenprobleme. Die Platte ist zwar super, aber wir haben da 6 Wochen gehangen und ich hatte echt keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr, 6 Wochen irgendwo eingesperrt zu sein mit den anderen und dann irgendwie die ganze Zeit immer nur Platte, dieses Tunnelding, da hatte ich keine Lust mehr zu. Und ich fand eben, wie gesagt, diese Idee, und das hat sich meiner Meinung nach wirklich ausgezahlt, die Idee, jeden Song einzeln zu behandeln. Also wir haben, und vor allen Dingen, für mich war es natürlich fantastisch, weil ich musste nicht die ganze Zeit diese Texte, weißt du, so im Kopf behalten und alle nebeneinander in der Luft halten. Da hast du dann 8, 9, 10 Texte schon gemacht und hast aber immer noch keinen davon aufgenommen. Du kannst dich gar nicht davon verabschieden. Du kannst, machst 9, hast diese 8 dahinter, sind die eigentlich gut? Also, du bist also immer so am Nachdenken. Hast du aber 1 aufgenommen, so ein Lied, dann ist das erstmal so wie wenn du es in ein Sparbuch getan hast, ja, oder unter das Bett geschoben hast. Dann ist das erstmal außer Sicht und du kannst befreit ans nächste Lied gehen. Und das war für mich, war das sehr gut, abgesehen davon, dass natürlich auch, dass für mich auch cool war, dass wir zusammen dann dahin gefahren sind. Und nicht ich als der Outsider sozusagen aus Hamburg dann nach Berlin kam, um da dann die Platte aufzunehmen. Nach dem Motto, jetzt bin ich halt wieder hier oder so. Weil dass man das zusammen woanders nochmal gemacht hat. Das war das letzte Mal, dass wir eigentlich außerhalb von Berlins eine Platte aufgenommen haben, dann auch. Aber ich glaube, das war in der Phase, also für mich war das jedenfalls, was das betrifft, gut. Und ich fand, das war eine sehr, ich habe mich immer amüsiert und fand es immer ganz toll, wenn wir diese Coverversion aufgenommen haben, in diesen 1, 2 Tagen. Und das fand ich irgendwie gut, weil ich glaube, dass dieses 4 Wochen lang zusammenhocken hat uns nie gut getan. Nee. Weißt du, die ersten Tage, beiden Platten, 5 Tage, 7 Tage, das war geil. Aber schon in New York, diese 3 Wochen, weißt du? Mhm. Planen kann man das ja nicht. Am Ende hat man ja die Songs dann doch einen nach dem anderen geschrieben, oder? Ich weiß nicht, es war so, du hast mir eine Kassette geschickt mit einer Idee, aus der ist dann, weil es schön war, geworden. Es war diese Gitarrengeschichte, die du machst. Und ich habe dazu eine Gesangsmelodie gemacht und dann habe ich dazu einen Text gemacht. Und dann bin ich einfach, das war eine der ersten Lieder, die wir gemacht haben. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann haben wir das zusammen mal kurz angespielt. Ich habe dir das vorgestellt, wie ich das singe und so. Ich hatte ja noch keine Aufnahmemöglichkeiten aus der Jenseits vom Kassettenrekorder. Das war ja nicht wie heute mit diesen digitalen Möglichkeiten. Und auch nicht mit dem Geld, das man dazu bräuchte. Und da sind wir halt also zusammen dann nach Weilerswist gefahren. Das war so ein bisschen wie, wir fahren jetzt zusammen los, um das Ding zu machen. Das war einfach. Charlotte meinte auch, dass sie war der Meinung, dass uns das Studio besonders gut tun würde, weil sie meinte, dass dieser Geist, der da ist, dass der eigentlich so alten, wie soll ich sagen, Freaks und Hippies, wie wir ja irgendwie auch sind oder waren, auch irgendwie entspricht.
Ja, und das tut die Räumlichkeiten selber gesagt. Man konnte sich überall hinsetzen und konnte der Musik folgen. Und man war nicht verdonnert dazu, sozusagen in diesem Regieraum oder in so einem sogenannten Aufenthaltsraum zu sitzen, sondern war immer umgeben von der Musik. Und das war wirklich herrlich. Oder Richard, wie du es auch beschrieben hast, man nickte irgendwo ein und dann wachte man auf und dann spielte gerade eine Trompete oder so. Ja, wunderbar.
Wir hatten sogar sehr früh, also bei einer dieser viertägigen Sessions, wir hatten, glaube ich, 6 viertägige Sessions ungefähr. Also ungefähr 12 Songs aufgenommen, glaube ich. Ne? Wie waren wir da?
13.
11.
Plus die beiden Coverversionen.
Ja, aber wir hatten, glaube ich, 6 viertägige Songs und wir haben da Sessions und wir haben dann nochmal eine Session von 10 Tagen oder so im Tritonus gemacht, um alles zusammenzubinden, weil das war uns ja auch wichtig. Klar, durch diese Vereinzelung der Sessions war es auch und des Songschreibens war es auch so, dass es eigentlich sozusagen erstmal so ein Sammelsurium von Songs war und um das dann Ganze nochmal so alles zusammen nochmal durchzugucken und so haben wir nochmal 10 Tage oder eine Woche oder so im Tritonus gemacht. Aber diese Sessions, da sind wir einfach dann immer hingefahren und das war irgendwie, das war so eine ganz leichte Art, eine Platte mal aufzunehmen. So, das war extrem entspannt. Und bei einer dieser Sessions hatten wir eine Webcam.
Das stimmt, ja.
Oh ja.
Das stimmt, das war genau, das war auch das tolle neue Ding, ne? Also Fans gucken zu, was wir machen. Und dann hatten wir die aber so ausgerichtet, dass jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sehen war, aber zu hören doch. Aber man wusste nie wann. Man wusste halt, im Grunde hätte man das Ding, war das damals auch noch 10 Pfennig? Die,
ja klar.
Ja, das war dann nicht eine teure
Ab und zu ist mal einer durchs Bild gelaufen. Und
ich kann sagen, dass da gerade die
DSL kam. Ich bin
ganz sicher. Ja. Aber das war so, dass die... Das war auch sehr teuer, das einzurichten, damals noch. Das war unglaublich teuer. Es mussten super Leitung gelegt werden, der ganze Scheiß.
Und nichts zu sehen.
War da voll irgendwie zugange. Und ich wollte so eine Webcam haben, kam damals auch so. Da gab es so Webcams im Hühnerstall, weißt du? Das war die beliebteste Webcam Deutschlands, war eine im Hühnerstall, wo man den Hühnern beim Gackern zugucken konnte, so, wo nichts passierte. Und dann sowas könnte man auch machen. Und das war auch so, das war geil. Die Leute haben sich auch beschwert, dass sie also da reingucken, da ist einfach so ein dusterer Raum.
Und nichts zu sehen.
Und nach 5 Minuten läuft einer von links nach rechts durch.
Das war's.
Und dann hörst du so ein bisschen Bumm, Bumm, Bass spielen und so. Ja, das fand ich aber irgendwie, es war schon eine lustige Aktion. Naja, das haben wir das eine Mal gemacht und dann war es auch.
Das war großartig, das Kennstudio. Das war einfach klasse. Ja. Der totale Kult war das.
Vor allen Dingen war das auch am Ende der Welt. Also, weil das wisst, ne? Wir wohnten eine Zeit lang, manchmal wohnten wir in diesem Hotel, das hieß Hotel International, hatte kurz vorher
aber noch. Sah aber aus wie Hotel National.
Nee, hatte kurz vorher noch Hotel Deutsches Haus geheißen. Dann hatten wir in einer Weinstube mit angeschlossenen Zimmern gewohnt, eine Zeit lang. Das war eine Weinstube, die sich dadurch, die hatten keinen trockenen Wein. Die hatten trockenen Weißwein.
Nur schön süß.
Haben wir nicht. Das war geil. Und es war an dieser Straße zu einem. Habt ihr nicht an dem einen Off-Tag, habt ihr an einem einen Tag einen Ausflug in das Café von Heino in Bad Münstereifel gemacht?
Ja, stimmt, das haben wir gemacht.
Da war ich nicht dabei.
Ich auch nicht, aber du warst dabei.
Ja, das Heino-Café. Ja, das war so, vielleicht wie man sich das Heino-Café vorstellt. Ne? Entsprechend Publikum, Sahnetorte, so drum und dran. Also es war in Ordnung.
War Heino auch da?
Heino war nicht da. Wir haben gefragt, aber war nicht da.
Und dann gab es eben einen Kroaten als Restaurant, einen Serben, einen Griechen, einen Chinesen und einen Italiener.
Es gab, es gab ja auch noch Jugoslawien in der Zeit, ne? Gerade noch so.
Nee, nicht mehr, richtig. Nee?
Wir waren noch im, ich glaube, das
99, 98?
Nee, also ich glaube, da war doch die erste Nagelprobe für die rot-grüne Koalition, ne? War ja der.
Ja, es war der Kosovo oder so, aber vorher, der Bosnienkrieg war schon voll zu Gange, die Kroatien, die waren ja schon getrennt.
Ah, nee, Einsatz, Militäreinsatz ohne UNO-Mandat. Das kam in dem Jahr. Genau, du hast recht, das war schon im vollen Gange.
Ja, naja, gut, wobei das jetzt, ich weiß nicht, also gab jedenfalls 2 jugoslawische Restaurants und die wurden unterschiedlich. Ich glaube, der eine war ein Serbe, der andere war ein Kroate, aber die machten da eine friedliche Koexistenz. Es gab keine Schützengräben.
Nee, das gab es nicht.
Auf der Straße. Es gab eben wieder, der Grieche war eigentlich nur ein Laden mit griechischen Lebensmitteln. Hat Dave immer Rezina gekauft. Der kam irgendwas drin, er müsste jetzt unbedingt Rezina trinken. Ich weiß nicht, heute noch nicht warum. So ein geharzter Wein. Beim Chinesen waren wir, glaube ich, nur einmal, beim Italiener waren wir oft.
Ja, also das war jedenfalls, es war schon relativ viel. Ein relativ großes Angebot für so einen kleinen Ort, plus im Kernstudio, also weil ihr es wisst.
Also ist eine Reise wert. Ja,
also
es gibt auch einen Nahverkehrszug-Haltestelle.
Ja. Genau, wer aber heute hinfährt, sollte wissen, dass das Kernstudio mittlerweile in Gronau ist, im Deutschen Rock- und Popmuseum. Ja, und das ist, da ist das Studio jetzt.
Und mit aufnehmen ist ja auch nichts mehr, oder?
Doch, das ist voll funktionstüchtig, das Studio in Gronau, aber es ist natürlich ein Museumsstück. Und ich weiß gar nicht, was aus dem Raum geworden ist.
In dem Raum ist Holger Czuka gestorben, ne? Also da hat er gewohnt zuletzt.
Ja. Ah, ja. Gut, wollen wir über die Stücke reden?
Ja, wir lassen uns über die Stücke reden, glaube ich auch. Weil das andere ist, glaube ich, erschöpfend gemacht. Also wie gesagt, geht gleich los mit Ich war nicht dabei.
Genau, schöner Effekt auf der Stimme, schöner Filter.
Kam ganz schlecht an bei den Leuten.
Also, ich habe mir jetzt die Platte nochmal angehört. Ich finde das so, also vor allem, es passt so sehr zu dem Text auch.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und es ist das einzige Stück, was mich ein bisschen, ich glaube, das ist auch durch diesen Soundeffekt, diese Art, dieses Nölige, was da ist, was mich ein bisschen an Udo Lindenberg erinnert. So ganz leicht, da ist so ein bisschen so, ey, genau. Und durch den Filter klingt das so nasal auch alles, das finde ich besser. Das fand ich toller Text.
Ja, Petra Husemann war ganz dagegen, weiß ich noch genau. Die war damals die Produktmanagerin oder irgendwie die Labelchefin dafür diese Platte und die war total dagegen.
Na, da wird die noch ein paar andere Stücke gefunden haben.
Ja, aber das fand sie ganz doof, dass dieser Effekt da drauf war. Aber sie weiß ja, wie das ist bei Leuten, die jetzt also nicht so drinstecken, die hängen sich oft an bestimmten Einzelheiten auf. Ne? Das war auch da so.
Und haben wir dieser Refrain, der dann kommt, ne? Haben wir sowas vorher in der Form schon mal gemacht in dem Lied? Das, also dass aus so einer brachialen, fetten Nummer, dass alles wegfällt und nur noch so eine Orgel ist mit der Stimme zusammen?
Ja, klar.
Aber echt, also in ja, so einem starken Kontrast?
Ja, das weiß ich nicht, aber so einem starken also, Kontrast. Aber also normalerweise haben wir doch eigentlich oft solche Stops gehabt und so leise Teile. Ja,
aber das ist
a love song, zum Beispiel also bei Something Was Wrong.
Ja, aber da kündigt sich
couldn't ja dann... Couldn't help feeling, fab. This is a love song.
Genau, da ist dann genau, aber das ist ein Crescendo, was wieder hinführt zu dem, also stilistisch auch hinführt zu dem Strophenteil. Während hier ist es ja ein Teil, der wie aus einer anderen Welt
ich
ist.
Dieses, wo ich da wohl gerade war, also, das ist ja eigentlich noch eine ganze, das ist ja gar kein Refrain, das ist ja noch ein ganz kleines. Das ist.
Ja, ich fand, das war also gestern beim Hören dachte ich, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Und dann auch die Zusammensetzung dieses Liedes, ne? Also die Crescendos, klar, aber ein Rock'n'Roll-Stück eigentlich und dann so Morricone-Gitarren, witziger Text.
Ja, und da knattert auch so eine MIDI-Sause dadurch.
Genau.
Die hat ja Jake Bullitt gemacht. Man muss generell sagen, mit wem haben wir alles gearbeitet? Wir haben also Kurt Dahlke geholt, der hat also auch so Loops und Keyboards gemacht, man weiß also oft gar nicht, war es der Jake oder war es der Kurt. Dann Carsten Dahne war mal kurz da, also je nachdem, bei einer Session war da mal Carsten Dahne dabei aus Hamburg, der hat dann Hammond-Orgel gespielt, Ulrich Mais hatten wir da, Axel Ruland und Christian Komorowski. Christian Komorowski Violine und Axel Ruland auch Violine von M. Walking on the Water, die waren, glaube ich, gar nicht zur selben Zeit da.
Nee,
ne? Daniel Perrin, ein Akkordeonspieler aus Frankreich, den ich, oder aus Genf, den ich kenne oder kannte, von der Produktion mit Les Soldats Inconnus, da spielte so ein französisches Knopfakkordeon, den haben wir dann eingeladen, ich weiß gar nicht, bei welchem Stück der spielt. Ich habe es jetzt versucht rauszufinden, irgendwie haben wir den ein bisschen...
Jung und Schön zum Beispiel spielt der. Man möchte es nicht glauben, aber
ja,
da spielt
er zum aber Beispiel. Ja, aber der ist schon ein wilder Typ. Also dieses Knopfakkordeon hat auch eine ganz eigene
Michaela Fahne. Sagt.
Ja. Michaela Sagt, glaube ich, auch. Aber er ist ein bisschen nach hinten gemischt. Also hat nicht so einen shiny Part dann nicht bekommen. Ulrich Mais mit dem Cello. Ja. Und da haben wir dann so Sachen zusammengebaut.
Aber nochmal kurz, ich war nicht dabei. Ich habe mal das Ende gestern gestoppt. Dieses nicht endende Crescendo oder was auch immer man das nennen will. Ne? Und das ist eine Minute 15, was echt ungewöhnlich ist.
Das ist seltsam. Ne? Das Ende finde ich seltsam. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir einfach sowas laufen lassen, was nicht nur, was sich nicht mehr auflöst und was einfach nur so...
Staccato.
Das finde ich eher ungewöhnlich. Das andere, dieses, wo ich da wohl gerade war, das finde ich eher so, das ist so ein normales Element of Crime Stilmittel auch, ne? So mal so umzudeuten oder runterzugehen.
Was ich sehr ungewöhnlich an diesem Stück fand, das war der Videodreh bei Jakob im Garten. Mit Anzug und Spaten in der Hand.
Ah ja, aber
tiefe Löcher graben und.
Genau, da können wir vielleicht danach noch drüber reden, wenn wir die Stücke durch haben, welche Videos wir dazu gemacht haben. Aber da ist ja wirklich was Entscheidendes passiert.
Ferien von dir.
Ist das ein Stück von dir gewesen, Richard? Oder war das
von. Das war von dir. Ja. Ich war nicht dabei auch. Also die Ferien von dir war früher, das hat diese Harmonik, so eine seltsame absteigende Harmonik. Das ist ein sehr schönes, finde ich, sehr romantisches Stück. Und das haben wir dem auch mit so einer MIDI-Geschichte gemacht, statt Schlagzeug. Also du hast dann nochmal Schlagzeug dazu gespielt.
Ich habe Schlagzeug gespielt, man hört es auch, das ist ein bisschen verfremdet, aber Dave hat das überhaupt nicht gefallen. Und in einem Moment, als er abends dann noch mit Jake und René alleine war, glaube ich, oder so, hat er alles in so einen riesen Delay reingepackt.
Ach so.
Und als wir am nächsten Morgen wiederkamen, da war es so.
Aber der Grundrhythmus-Track war, glaube ich, eben so ein MIDI-Track, deshalb ist das auch so auf der
Clock. Es ist ein Schlagzeug. Aber
war da nicht dieser MIDI-Track von Kurt Dahlke auch?
Der ist hinterher dazu erfunden worden. Okay. Ich habe ein Schlagzeug gespielt, was nicht gut ankam und was Dave überhaupt nicht gefiel. Und dann hat er gesagt, so, das verfremde ich jetzt. Und dann hat er das in so ein Delay gepackt, dass alles nur noch so ein Wackelpudding war. Und ganz dünn hört man das Schlagzeug auch. Also die Urversion von dem Schlagzeug.
Hatte das einen Klick?
Nee.
Naja, aber da sind ja noch andere Delay-Sachen drauf, ne? Die Gitarre, weißt du, schöne Gitarre von Dave, ne? Ist da so eine Delay-Gitarre, die das so umspielt. Ganz toll.
Wie findest du das dann heute, Richie?
Super finde ich das. Also ich fand das schon damals. Ich war nur einen ganz kurzen Moment lang, war ich geknickt ein bisschen.
Gefällt mir Schlagzeug nicht, ich meine.
Und dann fand ich aber, was er gemacht hat, also genau so einen Scheiß hätte ich auch machen können. So, ja. Also das war mir irgendwie nah, das war mir vertraut.
Ja, aber das ist, man merkt man auch, jedes Stück hat so eine eigene Behandlung bekommen. Und jedes Stück ist auf seine Weise so ein bisschen crazy, oder? Also man hat nicht das Gefühl, da wurden immer erst die Schlagzeuge aufgenommen und die Bässe und dann später alle Gitarren und so. Ja, und dann ist es so, dann hat sich das so nivelliert, sondern man hat das Gefühl, jedes Stück wurde so für sich aufgenommen. Ich glaube, das ist ja später eine Methode, Platten aufzunehmen, die wir eigentlich fast immer verwendet haben.
Wobei, man muss sagen, Ferien von dir ist ein Stück, wo dieses Prinzip auf die Strophen und die Refrains auch angewendet worden ist, ne? Weil hier auch jeder Teil, teilweise die Doppelstrophe, erste Strophe so instrumentiert, nächste so, dann taucht es aber im Refrain wieder auf, aber nicht mehr in der Strophe und so weiter und so fort. Genau, also das ist ganz ungewöhnlich instrumentiert.
Der Name Psycho kam auch ein bisschen daher, das ist so, das ganze Blatt hat natürlich so einen sehr starken Psychedelic-Anstrich. Also dass man wirklich mit ganz bunten Farben malt und auch innerhalb der Stücke so total in die Extreme geht, ne?
Auch so Einschübe zwischendurch, kommt die Mandoline mal hoch, ne, für ein paar Takten, dann verschwindet die wieder.
Verzerrter Bass.
Ja, das ist so pointillistisch fast, also einzelne Tupfen reingesetzt.
Melotron, Farfisa, Orgel, Leslie-Gitarre, alles wechselt sich so ab.
Christian hat Melotron gespielt.
Genau.
An manchen Stellen. Also, das ist ein schönes Stück.
Ja. Michaela sagt. Das ist ein gutes Stück, auch sehr beliebt, auch heute noch. Das haben wir dann, wir haben auch ein Ding gesagt, es ist nicht ganz der Hit geworden, den wir gedacht haben, der es vielleicht werden könnte. Das war so ein bisschen der Favorit so in dieser ganzen Hit-Diskussion, die ja bei Element of Crime immer aufkommt, obwohl sie auch immer total sinnlos ist, aber die kommt eben trotzdem auf. Das ist auch das Schöne daran, ne? Dass man also solche Diskussionen trotzdem führen kann, obwohl man mit ihnen eigentlich nichts zu tun hat. Finde ich eigentlich ganz gut.
Und Michaela sagt, gab es, soweit ich mich erinnere, in 3 verschiedenen Versionen. Es gab die sogenannte Tom Petty-Version, es gab so eine Country-Version und die sind beide aber nicht gut angekommen. Und dann haben wir angefangen, dieses hier zu bauen, wo, also ich glaube, Como durchgängig immer mitgespielt hat.
Ja,
genau. Und da ist quasi alles andere drangehängt worden.
Ja, die Akkorde, die hat Jakob gebracht, man kann auch I Started a Joke drauf singen. Aber das ist geil gemacht, weil das ist dann am Ende gelöst in so eine andere Richtung.
Das sind die 4 Akkorde, wo, glaube ich, alles geschrieben
750.000
wurde.
750.000 Lieder wurden geschrieben mit dieser Kadenz. Ne?
Ja, genau.
Darum hat das auch sowas Bekanntes. Das kommt mir sofort bekannt vor. Ne? Also auch wo die Melodie natürlich auf ihre eigene Weise unterwegs ist. Ich finde den Text auch sehr gut. Das ist schon ein gutes Lied. Also generell muss man sagen, hier sind nicht viele Ausfälle bei dieser Platte. Ja, Jung und Schön zum Beispiel. Eigentlich ein Spitzentitel. Aber wir haben es nie richtig ans Laufen bekommen live, oder? Bis heute nicht.
Ich fand gestern beim Hören, fand ich irgendwie, es ist unstoppable. Es hört nie wieder auf. Man kann es nicht wieder. Es hat so eine. Also ich fand es gestern gewaltig. Und in seiner Rotzigkeit und Stoischkeit.
Das ist geil, ne? Aber warum können wir das live nicht spielen? Warum tun wir uns damit so schwer? Wir haben es immer wieder mal versucht, wisst ihr noch?
Weil immer jemand sagte, es wäre zu schnell. Das war es aber nicht.
Weiß ich, ich habe das Gefühl, das ist so. Also es lebt ja von dieser Schichtung auch, ne?
Ja.
Und diese Schichtung erzeugst du halt mit 3, 4, 5 Gitarren und Zeug noch, was du reinschmeißt und da ist ja noch eine Geige und Schlag mich tot, Akkordeon, alles mögliche. Und diese Schichtung ist schon ein wichtiger Bestandteil, dass so ein Gemulme da ist im Grunde genommen. Und wenn wir das zu 4, zu 5 stellen, dann hat man immer das Gefühl, man hört diese einzelnen Sachen und die müssen sich alle miteinander arrangieren. Und bei der Aufnahme, das war jetzt beim Hören auch gestern, dachte ich, nee, das ist einfach nur so ein Schlonk, der sich so durchzieht, darüber liegt die Stimme, Schlagzeug und dann hast du diesen thrillerartigen, repetitiven Basslauf und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und du müsstest im Grunde genommen diese Flächen erzeugen können, auf denen dann die Stimme sitzen kann.
Ja, weil wir, glaube ich, nie eine Version gefunden haben, wo wir das auf 4 zu 4 oder zu 5 spielen und das trotzdem genauso groovt. Das war auch im Studio nicht einfach. Wir kamen nicht gut, das groovte auch erst nicht. Und dann haben wir durch immer mehr Sachen oben drauf geworfen, bis es irgendwann so eine
dicke
Wurst war und dann geht's. Aber das Problem ist, du kannst es dann halt runtergestrippt nicht spielen. Man müsste sich mal wirklich irgendwie was ausdenken. Aber das ist halt auch dieser sehr nervöse Bass, der Billie Jean Bass da von dem Krishan, der ist halt auch will auch nicht jeder Bassist so spielen, weißt du? Also muss man, das war so ein spezieller Moment.
Beim Proben für Live haben wir es dann wieder anders gemacht, zum Beispiel im Chorus. Erinnere ich mich an eine Version, dass das Schlagzeug dann gestoppt hat, dass ich nur noch auf Becken war, bling, ding, bing, bling, und dann wieder eingestiegen bin.
Ach so, ja, genau. Ja, und hier spielt das Schlagzeug
durch. Hier spielt es einfach durch.
Diese brachiale Groove-Stücke waren nie unsere Stärke.
Nee, ich war nicht dabei, haben wir auch nicht.
Magic Journey, ich war nicht dabei, mussten wir natürlich spielen, bei der Tournee, dann haben wir es natürlich dann gespielt, recht und schlecht, aber dann auch keinen Bock mehr gehabt. Brachiale Groove-Stücke, Magic Journey auch, solche Sachen, nicht. Geht nicht. I'll warm you up, ja, aber ist auch nicht brachial. Das ist irgendwie zwar grooved und so und ist auch schnell, aber das, also die Geschwindigkeit, also diese Art von brachialen, verzahnten Groove, nicht so unsere stärkste Seite, oder? Ganz anders alles, was blieb, was also Brot und Butter von den Elements ist.
Genau, das hat diesen komischen Anfang, ne? Dieses Intro,
was
wie ein Vierviertel wirkt und erst durch den Einsatz der Band, ne, hört man, dass das was sechs Achtel, drei Viertel ist. Ist aber ganz schön, ne? Und vor allen Dingen, was mir gestern aufgefallen ist beim Hören, ist, dass es gibt, dieser Instrumentalteil ist auch wie eine Collage, wo Sachen kommen und gehen. Also auch das Prinzip der anderen Stücke nochmal da aufgreifen. Es gibt kein richtiges Solieren, sondern es gibt nur das Zusammensetzen aus verschiedenen Elementen, ne? Die wie so eine Textur sind. Sachen poppen auf, gehen weg und dann kommt die dritte Strophe, ne?
Oder vierte. Aber ich muss ja auch sagen, also weil ich nochmal auch rückblicken, also das da aufzunehmen, die Hinfahrt war immer anstrengend, die Rückfahrt war anstrengend, aber das da aufzunehmen war so ein bisschen wie im Urlaub sein. Ne? Man spielte mit den Stücken, so wie man mit den Stücken der anderen gespielt hat, wenn man diese Coverversion gemacht hat. Weil das, nachdem man nahm das gar nicht mehr persönlich, dass man das Ding selber geschrieben hat, sondern man sagte einfach so, dass wir das entwickelt haben, das von uns war gar nicht wichtig, sondern wir haben es behandelt, wie jede andere Coverversion auch. Das Stück ist das eine und wie wir das hier aufnehmen, ist noch was anderes, ne? Und da ist alles erlaubt, da kann man rumspielen und so, ne, so irgendwie. Es geht natürlich ein bisschen zu Lasten der ästhetischen Klammer, des ästhetischen Statements, ne, dass man also dafür steht, wofür steht die Band? Weißt du, was ich meine? Das kriegt ein bisschen was Projektmäßiges dann, ne? Aber schwer zu sagen. Wir haben ja dann tatsächlich nochmal in Berlin das dann nochmal alles durchgegangen und zusammengemacht. Die Platte ist nicht, scheint mir nicht zerfallen zu sein. Nee, also nicht wie so eine Platte, die man eigentlich nicht zusammenbringt. Also nicht so wie die Ballad of Jimmy and Johnny zum Beispiel, die ich viel zerrissener finde. Ja. Du hast mir gesagt, das war ein Stück von Krischer. Der kam mit dieser Basslinie. Das war Krischer. Und das haben wir dann...
Klassisches Velvet-Stück, ne? Zwei Akkorde, wenn ich es richtig gehört habe, gestern dreht sich das mit den Akkorden um im Refrain, ne? Und tolle Geige von Como.
Ja.
Ja, also das ist auch so die ist so nervös kurz so rein, ganz schön.
Stück ist auch gut.
Ja.
Also ist echt gut. Also das, ich finde auch den Text schön. Das ist
aber ist auch etwas, was wir haben wir ein bisschen gespielt und dann war es auch so, dass wir dachten, ja, das erschöpft sich so nach zwei Strophen, passiert eigentlich nichts weiter.
Nee, das Stück, glaube ich, leidet auch ein bisschen darunter, dass ich so tief singe, dass das Register so tief ist und es schwer ist, gegen den, also live beim Bühnensound und so, gegen die anderen anzusingen. Also mit das und das ist immer ein Indiz dafür, dass was nicht stimmt. Wahrscheinlich müsste man das leiser spielen.
Ja, aber du kannst es ja auch, was ist es, E und A? Ist es E und A?
Ja, das haben wir versucht, das hoch zu transponieren, dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja,
aber E ist ein toller Akkord, ist, ne?
Ja. Ja, weil der Bass da so gut funktioniert. Und der Bass ist halt so ein bisschen das Zentrum vom Ganzen. Also das ist so ein Stück, was man könnte es leiser spielen. Und dann würde es wahrscheinlich funktionieren, weil es ergibt keinen Sinn, wenn ich anfange zu brüllen beim Singen. Es geht auch nicht in der Lage und dann ergibt es auch keinen Sinn, wenn man das einfach am Mischpult lauter macht. Weil dieses energetische Spielen mit einer doch sehr relaxten Stimme nicht zusammenkriegst irgendwie. Das kannst du nur im Studio machen. Ja?
Trotzdem geht ein schönes, positives Gefühl von dem Ding
aus. Ja, das ist irgendwie geil. Wir haben es bei Thomas Koschwitz, haben wir das in der Fernsehshow haben wir das gespielt.
Ja.
Da diese Trompete. Ba, 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 ja, genau. Das war gut. Da habe ich im Gegensatz zu dem paar Jahre vorher bei Biolek, habe ich dann auch extra nichts getrunken, bevor wir dran waren.
Danach. Sven, das war eine echt gute Idee.
Ja, das war eine gute Idee. Auf diese Weise ging das dann auch.
Smart, guter Plan.
Einmal smart sein im Leben.
Genau.
Nicht ein Tag,
genau. Das war.
Das ist geil,
das Stück. Das war so eine Casio-Melodie-Idee von mir.
Bedrückend.
Ja, genau. Kam die nicht von dir, Richard?
Nee.
Nicht ein Tag?
Nee, es kam von mir. Es war eine Akkordfolge und dann hatte ich diese Casio-Melodie. Da habe ich das erste Mal Casio überhaupt gespielt auf dem. Und das ist dieses Stück, wo wir zu viert um diesen Tisch rum saßen mit Como.
Genau, so ein Ensemble
gemacht. So ein Ensemble zu viert, zwei Mikrofone, so ein Stereobild und sind einfach da sitzen geblieben.
Und es ist aber alles, nichts ist Stereo, es gibt keine Balance, sondern alles ist in der Mitte. Das, das Stück ist Mono, deswegen hat das auch diese bedrückende Atmosphäre.
Ja, das hat auch mit dem Omni-Mikrofon, damit mit dem Kugelcharakteristik aufgenommen, nämlich nicht mit dem Stereo-Mikrofon, sodass wir auch drumherum sitzen konnten. Ja, und dadurch ist alles.
Aber das
wir
war
haben
cool.
Das, wir haben etwas, was da im Refrain läuft, ne? Das spielen wir da als Ensemble. Ja,
ja und genau, Ensemble und den Mittelteil, ne? Wo man also, der Mittelteil, der halt auch wieder kein richtiges Solo ist, sondern auch wieder so zusammengesetzt ist aus verschiedenen Aspekten, ein bisschen Wawa-Gitarre, Geige kommt und geht. Und,
die ist sehr psychedelic und sehr wenig Rock, diese Platte. Ja. Selbst da, wo sie rumrockt, so wie bei Jung und Schön, ist sie eigentlich überhaupt nicht rockig. Ne? So, also das ist sehr stark so diese ganze Late 60s Psychedelic nochmal, daher eben auch der Titel dann, Psycho. Ne?
Aber nicht einen Tag habe ich mir ein Liebezeitbecken von hinten aus dem Raum geholt.
Das war's.
Das habe ich im Chorus
benutzt. Das erinnert an das eine Stück.
Im Chorus benutzt,
ja. Hast du es dann auch wieder zurück?
Ich habe es wieder zurück. Ich hätte es gerne mitgenommen, aber ich war dann doch so korrekt.
Ach, und
so,
dann ist mir noch was aufgefallen. Genau, also bei der Ich war nicht dabei, ist die Stimme ja mit dem Filter. Bei Ferien von dir hat die Stimme viel Hall. Bei Nicht der Tag ist der Refrain, die Stimme gedoppelt, also auch mit der Stimme wurde relativ viel unternommen in dieser Produktion, um einen Verfremdungs- oder einfach so einen gestalterischen Aspekt, ne, reinzubringen.
Jetzt musst du springen. Das ist ja auch so ein All-Time-Classic, ne? Zu jeder Zeit.
Ja.
Das ist das eine der beiden Fünfer-Taktstücke, was die Elements haben. Das andere war
auf drei und wieder zurück.
Genau, As Long As I Love You, das war ja. Ne? Und das eben dieses hier, aber die ist eher so 5/8, das andere ist so ein 5/4-Takt.
Ja, genau, da ist die Stimme zum Beispiel gedoppelt durchgehend, ne?
Ja, ist
ja,
die?
Ja.
Hab ich gar nicht drauf geachtet, das ist ja gar nicht gemerkt. Das kann gut sein, ja, so ein bisschen John-Lennon-Effekt. Ja.
Und ein toller Text, ne?
Ja, also das ist schon ein geiler Text, aber auch ein geiles Stück einfach, auch die Melodie, das ist alles schon sehr.
Und es konnte ja deshalb nicht Single werden, weil die Plattenfirma gesagt hat, das kann als Aufforderung zum Selbstmord, jetzt musst du springen, verstanden werden.
Ja, das gibt die Plattenfirmen, haben ihre eigenen Erfahrungen natürlich gemacht, naja. Ja, ich meine, also es gibt tatsächlich diese Geschichte von Andreas Dorau, vielleicht kam das auch daher, der hat ja wirklich so ein Video auch gemacht, wo jemand oben dann so springen sollte und das gab es dann richtig Ärger und so, ne? Dann wurde er als der Hitverhinderer irgendwie beschimpft.
Naja, es ist
der durfte.
Ja, es gibt ja immer, also ich meine, die beiden Reinigungskräfte, die draußen vor der Kirche stehen, bei der Try to be Mensch und das Kreuz mit Jesus dran abspritzen, konnte halt auch nicht als Cover, weil dann hätte man im süddeutschen Raum. Nicht,
das kann man sich heute eigentlich so nicht mehr vorstellen, wenn man überlegt, was über sowas wie Rammstein, was da alles so zusammengesucht wird und so. Aber das war irgendwie interessant. Wobei die waren da ja auch schon eine ganz große Nummer.
Ja, aber
und wir waren bei derselben Abteilung, bei derselben Plattenfirma. Weißt du, einerseits so bücklich, ich mach dich glücklich, ist okay. Aber jetzt musst du springen, ist irgendwie nicht okay. Also sorry mal. Also das, Leute, ja. Kann man sich schon mal fragen.
Ja, so wie du.
Sehr stark.
Also wenn Psychedelic, dann hier, ne? Aber richtig.
Auch Jazzy.
Ja, Jazzy. Das ist so ein bisschen Return to Forever Piano am Anfang. Also Chick Corea.
Das hatte ich auf dem Fender Rhodes angefangen.
Ja, genau, dieser Sound.
Dum, dum, dum. Mit der linken Hand dieses, und dann hat das einmal das in Bass getan. Hat der Christian das dann im Bass gespielt. Und dann nur noch mit dem Rose und dieses Dim, da Dim, ja, diese Geschichte. Ja,
dann haben wir, glaube ich, das einzige Mal auf einem Stück von uns ist so ein Geigensolo, was Pizzicato ist, gezupft.
Da, da, di, da, 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 di, da, di, da, di, da, ja. Das ist,
Como.
Ja, genau, das war der Como. Und das Stück spielen wir heute noch oft, ne, und gerne. Ja. Das
Flanger auf den Overheads beim Schlagzeug.
Ja.
Die Becken sind am. Und Dave sagte zu mir, jetzt spiel mal die Besen jetzt nicht so verzagt. Spiel doch mal so wie Mitch Mitchell von Jimi Hendrix Experience, aber mit Besen. Wirbel mal so viel wie der, aber mit Besen in der Hand. Und nicht dolle hauen, sondern nur Und das war auch wieder ein ganz neuer Aspekt für mich. Und das kann man hier hören. Mitch Mitchell mit Besen.
Mitch Mitchell mit Besen, das ist immer. Also Jimi Hendrix Experience, aber anders.
Also was man sagen muss, bei eigentlich allen Stücken, wo Dave spielt, bei ja auch wieder einigen Stücken hier Gitarre, und das ist auch wieder so ein unverwechselbares, dieser Minimalismus, der gleichzeitig dieses harmonische Wissen um die Akkordbewegungen, ne, so aufgreift. Ne? Also ich finde, das hat er ganz toll gemacht. Das ist ja bei der Rosenplatte auch schon, aber hier ist es auch nochmal in so einem anderen Kontext, also mal ein Delay eingesetzt für seine Gitarre und so.
Zwei Noten oft nur, ne?
Dun, ja, ja, genau, zwei Noten oft, drei Noten oder nur so kleine Überleitung von einem Akkord zum anderen.
Ja, ja, also sehr, sehr hilfreich für auch so, das ist natürlich auch so eine Produzentensichtweise, die gut ist, ja, dann das ist mal Mixers Food, ja, ja. Mixing Food, dass man das sozusagen beim Mix einfach solche Sachen gebrauchen kann, also wie beim Film, wo du bestimmte Zwischenschnitte einfach brauchst, um zwischen zwei Szenen zu vermitteln, ja, so, schon ganz gut.
Naja, und so wie du, der dieser Text, ne?
Text ist super, ja.
Text ist geil. Lustiger, seltsamer Text. Ja. Und wir haben ja jetzt live, das fand ich halt jetzt auch schön, dass wir die, also im Grunde genommen weiten wir, was die Zeit angeht, dieses Stück ja noch mehr aus. Wir lassen uns noch mehr Zeit in den Intros, in den Zwischenteilen, bis bevor du wieder anfängst zu singen und so weiter. Also im Grunde genommen die Länge des Stückes ist ja auch ein Tribut an Psychedelic, ne? Die dürfen ja dann auch gerne mal vier, fünf, sechs Minuten.
Aber auch, weil das so schön swingt. Die Leute lieben das. Ich muss echt sagen, du merkst, du siehst bei so einem stehenden Publikum, wie die alle so ein bisschen wobbeln, ne? Die ganze Zeit. Das ist ja wie total geil. Du spielst das und du kannst es laufen lassen und die wobbeln einfach die ganze Zeit so mit. Das ist schon total schön, also so weit wie man bei Element of Crime und das Thema Tanzen kommen kann eigentlich, ja, aber das machen die halt dann und das ist irgendwie schön, oder wenn sie selbst mal im bestuhlten Saal, dann siehst du die Füße überall wippen, so, das ist ja alle so ein bisschen wippen, in ihren, das ist schon toll, also auch Minimalismus auf eine Weise, ja. Kavallerie, gutes, ordentliches Lied, ja. Kann man machen.
Sehr geiler Text.
Der Text ist gut, aber ich fand auch sehr schön diese Gitarrenschrummelei, dass die mal die wieder super, nach vorne kamen zwischen uns beiden, dass wir beide zusammen die Gitarre schrummeln, wie bei der Basically Sad eigentlich, ja, dass man diese Gitarrenschrummelei nochmal richtig mal, da haben wir so
euer Battle, ne,
ja, da haben wir uns total gefreut, dass wir das mal wieder machen, ja, das war schon schön.
Sehr gut, ja.
Und dann, weil es schön war, ne?
Ganz kurz zur Kavallerie kann man noch sagen, es baut sich auch schön auf. Was Stück für Stück die Geige kommt irgendwann, diese komische Orgel von Carsten, die mit so einem leicht schiefen Ton da reingeht. Und was auch kurios ist, das haben wir auch, glaube ich, bei keinem einzigen Stück in der Blende, in der Ausblende oder am Schluss, ne, bleibt es halt nicht auf den zwei Akkorden, wie man es eigentlich machen würde, sondern fängt an wieder in die nächsten, also wieder das Muster der Strophe verfolgen wir im Outro auch noch. Und das hört sich ganz komisch an, weil plötzlich kommt noch ein zweiter, dritter Akkord am Ende und denkst du, fängt jetzt nochmal jemand an zu singen, aber das ist auch schon ausgeblendet. Das haben wir auch nur einmal gemacht. Danach haben wir gewusst, wenn wir ausblenden, sollte man bei zwei Akkorden bleiben oder bei einem und nicht die ganze Figur machen. Ja. Das wirkt irgendwie eigenartig.
Ja, wobei andererseits bei vielen von diesen Stacks und so Sachen und Motoren auch haben sie oft gefadet und das einfach auch so gemacht. Das,
stimmt, das ist aber wir haben es nur einmal gemacht und wir haben es dann nie wieder gemacht und davor auch nicht. Und das zeigt uns ja, dass wir dann doch dachten, das ist ein bisschen eigenartig.
Ja, aber irgendwie auch geil. Einmal was tun, was man sonst nie macht, weißt du so. Aber dann haben wir ja hier noch, weil es schön war, ne? Muss man schon sagen, das ist
tolles Lied.
Das ist ein ganz tolles Lied. Also ich mag das sehr. Also das ist diese Gitarre finde ich sehr schön und ich finde die Gesangsmelodie ist super und mit dem Text zusammen und das Ganze hat so was sehr Romantisches und so das ganz Allerliebste.
Genau, das mussten wir unbedingt mit zwei Aspekten unterlaufen. Das eine war, ich glaube es war deine oder Daves Idee zu sagen, Jakob spielt auch noch so eine ganz kaputte Gitarre dazu gleichzeitig. Das war das eine und das andere.
Das was eine sehr gute Idee ist, weil das dadurch kriegt das Ganze so wie Brennnessel so. Du hast ja, da liegt noch mal so eine
Brennnesselschicht drauf. Drunter, ne?
Vorsicht nicht anfassen, weißt
genau,
du?
So, das ist ganz gefährlich.
Die harmonized Trompete, erste, ne? Die harmonized Trompete.
Genau, das zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal.
Ja, da war ich der Einzige, der das wollte. Alle sagten, nee und so. Und ich hatte das aber vorher genau bei Whirlpool Productions, bei diesem Solo, hatte das René Tinner genau diesen Effekt gemacht. Und ich fand das auch erst ganz doof, weil ich auf mein Solo dabei so stolz war, das war so schön. Und da habe ich es ein paar Mal gehört und gedacht so, das ist eigentlich, ist das total toll. Und
das ist geil.
Der Theo zum Beispiel liebt das auch total. Wir haben uns überlegt, vielleicht sollten wir es einmal ausschreiben und dann einfach so spielen, weil das ist eigentlich ganz stumpf, glaube ich, eine große Terz oder Quarte oder so. Einfach ganz doof, stumpf, gedoppelt, aber eine große
Quarte. Wenn es ein Effekt ist, den du nicht programmierst, dann stellst du den einmal ein und dann läuft halt.
Ja, genau, das ist, nee, das ist genau, das war die Idee. Also, weil dadurch kriegt das dieses Polytonale, eigentlich so dieses so später Stravinsky oder so, also diese ja, Ecke, so ja. einfach so, was ist denn jetzt los? Das mochte natürlich kein Mensch, also außer mir eigentlich. Also schon Dave hat nur noch gesagt, nee, ich will das nicht.
Und ja, so. Aber gestern zum Beispiel, ich habe ja die Platte wirklich lange nicht gehört und gestern, ich wusste ja, das kommt jetzt gleich, ne? Und dann war so die ersten paar Töne, dachte ich, ja, und so. Und dann, je länger das lief, desto mehr, also als ob das Gehirn das so einbaut ja. Und dass sich das harmonisch denkt. Weil das ist ja, also wer definiert Harmonik, ne? Also wer sagt, das ist disharmonisch? Weil es ist ja einfach nur, sind ja Töne alles nur.
Also und, polytonal, sagen wir
genau. Und dann verschwand der Aspekt des Disharmonischen beim Hören. Und das fand ich interessant. Dass das so rauskam und ich dachte, ach, das war... Sehr
ich
schön.
Finde das auch nach so. Wie vor richtig. Ich finde auch, wenn man eine Platte Psycho nennt, dann sollte sie auch so klingen. Und das ist genau diese, dass sie genau diese Momente bringt. Wir haben uns dadurch, Freunde haben wir uns damit jetzt auch gemacht.
Ja, haben wir auch.
Aber wir hatten auch, muss man sagen, wir hatten auch in gewisser Hinsicht ein sehr konservatives Publikum. Also durchaus ein Publikum, was jetzt nicht irgendwie scharf drauf war, dass da jetzt Sachen passieren, wie was mit der Stimme, weil ich war nicht dabei. Das war viele Leute schlimmer als es mit der Trompete. Und das Stück auch, weil die Platte auch gleich damit losging.
Nein. Ja, also ich erinnere mich, das waren 30.000 verkaufte Exemplare.
Ja, 40 waren schon da.
Ja?
40 waren es. Aber also ja, wir hatten sogar gute Chartspositionen. Wir waren auf Platz 11 oder so in Charts. Aber wir haben nur 40.000 Platten verkauft. Ja. Deutlich weniger als von der davor.
Ja.
Dann könnte man auch da sagen, vielleicht lag es an der davor. Vielleicht hat die davor sich so gut verkauft, weil die davor so gut ankam. Und dieses lag an der davor. Man weiß es immer nicht so genau. Ja, aber ich weiß, dass es bei dieser Platte, der Jens Koopmann kam zu Besuch in Weilerswest, wisst ihr noch, Jens Koopmann kam und wir spielten ihm das vor und er sagte immer so, ich weiß nicht. Aber Jens, hör mal, das ist doch gut oder nicht? Also wenn man so auch so duelt, so ein bisschen, dass man so ein bisschen Ermutigung bekommt. Also nee, ich weiß nicht. Also und so. Und also er sah schon irgendwie die Tournee zusammenbrechen oder so. Das hat uns nicht geschadet, die Tournee war glaube ich ganz gut, ne? Oder Jakob?
Tournee war gut, ja.
Also wir waren halt sonst erstmal zu fünft unterwegs, so mit einer neuen Platte, ne?
Ja. Naja, ich meine, es ist eine tolle Platte. Ich mag die sehr. Obwohl, wenn man guckt, also was spielen wir davon noch? Gut, Michaela sagt, Jung und Schön haben wir, ne, aber alles, was blieb, ich war nicht dabei.
Weil es schön war, spielen.
So wie du, weil es schön war.
Jetzt musst du springen.
Ja, sind 4, 5 Stücke.
Jetzt musst du springen, auf jeden Fall. Michaela sagt, spielen wir auch immer mal wieder. Das ist durchaus eine hohe Trefferquote.
Ja, verglichen mit anderen Platten.
Also jetzt musst du springen, so wie du, weil es schön war. Michaela sagt, das sind Hälfte. Jetzt 4. Naja.
So richtig viel ist auch nicht. Ne? Also manche Sachen sind auch, also Ferien von dir, das haben wir probiert zu spielen.
Das haben wir mal gemacht, das ist ganz gut, das geht. Aber man muss halt viel arbeiten. Man muss sich erstmal die ganzen Akkorde wieder drauf schaffen. Also das ist halt ein sehr kompliziertes Stück.
Ne? Naja, und auch diese Atmosphäre des Getupften, ne? Das ist ja. bei... so wie du, viel einfacher herzustellen, weil diese durchgängige Melodie auf dem Piano, ne, weil verschafft einem so einen harmonischen Untergrund, auf dem man die Sachen so setzen kann. Ne? Und dann hast du ein paar ganz signifikante Melodien oder Teile und das ist bei Ferien von dir nicht. Ne?
Man kann das nur covern im Prinzip, ne, denke ich, wenn man das spielen will.
Ja, das ist, weil diese Platte so klar durch die Produktion auch bestimmt ist, weil die so klar ganz viele Produktionsgimmicks hat. Du musst dann irgendwie deine Kill Your Darlings, musst den ganzen Kram weglassen und trotzdem muss der Song gut sein. Die sind aber alle gut. Also man könnte das. Gut, ja. Ne? Man könnte das. Also auch ich war nicht dabei. Man könnte das auch spielen. Der Song ist schon okay. Aber man ist natürlich so, das ist so untrennbar auch in dem eigenen Bewusstsein, glaube ich, verknüpft mit dem, wie das damals produziert wurde, ne? Dass man das dann vermisst. Aber bei Weil es schön war zum Beispiel, tut man das nicht. Da ist es so, dass man einfach das Spiel, also so wie du, ne? Das funktioniert einfach. Jetzt musst du springen, ohnehin. Das ist im Grunde genommen, jetzt musst du springen, ganz großer Elements-Hit. Also wenn man das live spielt, da fliegen eigentlich immer alle Löcher aus dem Käse. Cover hat Dirk Bleibohm gemacht, ein anderer Dirk Bleibohm aus Hamburg. Den kann man beim Video von Ich war nicht dabei ganz hinten sehen. Das ist der Mann, der am Schreibtisch erst sitzt und dann aufsteht und so rumtanzt. Das ist Dirk Bleibohm. Ja. Okay. Und der hat das Cover gemacht, das Foto, wo war das her, Jakob?
Das hat der, glaube ich, besorgt.
Er hatte das irgendwo gefunden, im National Enquirer oder irgendwas, genau. Irgendwie sowas, und hat mir das gezeigt. Und
hat man nach langen Jahren mal wieder...
Ich habe gedacht, du hättest das gefunden, habe ich gestern gedacht.
Nee, das wäre eigentlich so ein Jakob-Foto gewesen, weil der diese lustige Fotoagentur hatte und so.
Aber ich glaube, das hat er...
er ist damit gekommen, ja.
Und nach langer Zeit mal wieder so ein Fremdfoto, ne, auf dem
und Cover. Auch ein Fremdname, also das ist kein Songtitel als Plattentitel, sondern eben Psycho, und das, glaube ich, hat uns auch keinen Gefallen getan, weil Leute wollten keine Platte von uns, Psycho.
Wir hätten die nennen sollen Super, die Platte. Super oder Fantastisch oder irgendwas, so einen positiven Begriff. Es geht voran.
Bei dem Foto vorne drauf mit diesem kleinen Pferd hätte man es ja auch Kavallerie nennen können.
Zum Beispiel. Ne? Oder Pony. Pony. Die Platte heißt Pony. Fertig. Ja? So. Das ist ja kein Pony, ist ein Pferd. Ne? Ja. Das ist ein Pferd fürs Wohnzimmer.
Ja, genau. Ich mag das Cover eigentlich. Ich finde es gut. Ich finde die ganze Platte hat einen Sonderstatus und den finde ich auch gut. Und ich glaube, dass die Platte, auch wenn sie nicht, gerade weil sie nicht so gut gelaufen ist und weil sie so allgemeines Erstaunen erregt hat, hat die Platte auf lange Sicht, dafür war sie zwar nicht gedacht, das war nicht unsere Absicht, solche Sachen passieren einem, hat sie uns auf lange Sicht sehr viel gebracht. Sehr gedient, weil damit war klar, diese Band ist unberechenbar. Also ist nicht sozusagen jetzt so, die haben ziehen ihren Stiefel runter und richten sich da in so einer Nische ein, sondern die machen dann auch sowas. Ne? So, das ist auch Teil ihres. Wir haben unser Repertoire auch erweitert.
Einfach, ja, genau, das ist ja der Punkt. Wir haben in einer Art und Weise produziert und damit auch in den Arrangements, in der Instrumentierung Sachen ausprobiert, die wir in dem anderen Rahmen wahrscheinlich nie so gemacht hätten. Und das nimmt man natürlich mit. Das ist alles Teil der Inhalte von den Schubladen, wenn man nachher die nächsten Sachen macht. Schublade auf,
dann siehst du... Produktionsmethode gefunden, die sich dann auch ab der
das auch
Mittelpunkt der Welt
einfach
ausgezahlt hat als die grundlegende Produktionsmethode. Weil, wie wir, so eine Freakband, wie wir, was wir auf eine Weise sind, weil wir sind ja alle vier verschieden, weißt du? Dass so eine Band eben anders aufnehmen sollte. Weißt du,
wenn, man, sagen wir, wie es ist, damit wir uns nicht auf den Sack gehen nach 5 Tagen.
Ganz genau.
Das ist einfach so. Das ist zu anstrengend. Ja. Wir sind alle drei mit großen Egos ausgestattet und 4 Tage, also auch die Verknappung von Zeit. Ne? Ja. Man muss sich gut überlegen, was man macht, und auch das Spontane und Sporadische, was entsteht in diesen kurzen Zeiten. Das ist, das ist gut für uns.
Und dass die Aufmerksamkeitsspanne auch nicht so strapaziert wird, weil man sich mit einem Song zur Zeit immer nur beschäftigt, ist auch gut. Ne? Und da alle Ideen zulässt, die man bekommt. Das hat sich bei den Platten spätestens ab der übernächsten Platte dann richtig ausgezahlt. Weil die danach ist dann ja nochmal ganz anders geworden und ganz anders auch produziert worden. Ne? Darf man nicht vergessen. Ja, Video war nicht dabei. Haben wir analog zu Surabaya Johnny gemacht. Ich hab dann wieder Super 8 Schwarz-Weiß-Filme geholt und jeder hat welche bekommen. Ne? Und eine Kamera. Und jeder hat so aus seiner Umgebung was gefilmt und so. Und das wurde dann zusammengeschnitten mit dieser Gartenszene. Und am Ende, dass sie die ganze Zeit tanzen. Der Typ, der das geschnitten hat, hieß Speedy, der war aus Hamburg. Ich glaube, der hieß Speedy. Und das war ein ganz Verrückter, der hat so viel mit Filmen, Werbefilmen auch so zu tun gehabt und so. Aber der galt als völlig so exzentrisch.
Ja, aber was da kam, ist, dass deine Konzeption, was diesen ganzen Videoquatsch angeht, dass wir das auf die nächste Ebene gehoben haben. Das war das erste Mal, dass wir sogenannte sinnlose Tätigkeiten, nämlich Löcher zu graben in einem Garten, das andere Bandmitglied wieder zuschüttet und das in einem durchgehend mit anderen Aufnahmen zu kreuzen, dass das im Grunde genommen der nächste Schritt war nach Surabaya, Johnny. Ja, also nicht mehr wir als so Hansen, sondern plötzlich, also wir machten dann plötzlich irgendwie doch was. Wir stellten was dar, aber wir waren nicht mehr gezwungen, irgendeiner Spielhandlung zu folgen, sondern wir hatten nur eine Aufgabe. Und später haben wir das ja andauernd gemacht. Billard spielen, genau, Aerobik, was auch immer. Einfach eine Tätigkeit, einen Raum, noch eine andere Parallelhandlung, fertig. Ja.
Bei Jung und Schön war es so, dass ich mit der Digitalkamera so nach der Love Parade, also am Tag danach, so After-Hour-mäßig rumgefilmt habe, alle möglichen Leute und so da durchgelaufen bin, so Clubs war und so und da gefilmt habe. Und wir haben dann dagegen geschnitten, dass wir beim Fußballspielen waren, gegen diese Mädchenmannschaft aus Reinickendorf, die uns aber sowas von alle gemacht haben. Ja. 14-jährige Mädchen, die sowas von gut Fußball spielen, wir voll die armen Schweine. Das war geil. Und dann hatten wir ein Video gemacht für Michaela Sack, das war noch im alten Stil, wo wir nämlich noch geschauspielert haben. Ja,
vor allen Dingen, das war ein Video, wo wir ohne Schnitt, glaube ich, ja, durchgehen. Genau, das war total aufwendig, weil da musste geprobt werden, alles. Und dann zwei Kameras oder drei, die durften sich nicht in die Quere kommen. Alle Sachen mussten klappen, weil es gab keine Anschlussschnitte, sondern jeder Anschluss war im Grunde genommen gemacht, gebaut, gespielt.
Und das war schon eigentlich, die Idee war nicht schlecht, die war von Henning Peschel, und das ist auch ein guter Mann. Das Problem ist eben, wir sollten, fand ich dann immer, vor der Kamera nicht schauspielern. Das tut uns nicht gut. Sobald Schauspielerei reinkommt, wird es eigentlich immer, wir sind keine Schauspieler, muss man einfach so sagen. Und man will eigentlich auch, vor allen Dingen darf das Lied nicht den Inhalt des Songs abbilden. Und das hat es da aber auch bei Henning Peschel schon nicht mehr gemacht. Das war auch gut. Und wir haben das One-Shot-Video, also das ungeschnittene Video, dann später perfektioniert, als wir dann bei der letzten oder vorletzten Platte auf der Parkbank saßen und Rotwein getrunken haben. Also keine Beleuchtung mehr, keine Spielhandlung, gar nichts mehr. Und dann also nicht nur kein Schnitt, sondern auch keine Handlung und nichts passiert. Das ist natürlich perfekt für uns, weil wir ja keine Schauspieler sind. Und weil man sich dann beim Angucken des Videos auf die Musik konzentrieren kann, was Leute wie wir ja gut finden. Ja, das. Ich bin sicher, wir haben irgendwas vergessen.
Ja, aber wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, also für die älteren Jahrgänge oder für die es interessiert, wir haben Jim Capaldi von Traffic getroffen.
Und, ich hatte René eingeladen aufs Köln-Konzert und René hatte gesagt, oh, darf ich jemanden mitbringen? Ja. Ich dachte, klar, gerne, logisch, natürlich. Und dann ging die Tür auf und René kommt mit Jim Capaldi rein und ich gucke und mir geht der Mund auf und mir fällt fast das Essen aus dem Gesicht, weil ich sehe, wer das ist. Das ist einer von meinen alten Helden, der hat damals bei Stevie Winwood Schlagzeug gespielt. Und dann habe ich
bei Traffic?
Bei Traffic, ja.
Ja, genau.
Und dann haben wir da mit Jim Capaldi zusammen am Tisch gesessen und über Popmusik. Aber da, bei euch stimmt ja wirklich jeder Ton. Da wird ja nie improvisiert. Also ich komme noch aus der Zeit von Jimi Hendrix. Wir haben einfach losgeballert.
Klar, da hatte er natürlich die alten Geschichten und so gehabt. Aber was interessant war, also wer...
Aufpassen, dass man so nicht will.
Nee, genau. Aber wer Zeit findet, es gibt also Traffic, glaube ich, When the Eagle Flies. Es gibt ein paar Platten von denen, die sind echt toll. Das sind tolle Platten, die auch also man kann schon sagen, manche, da sind Aspekte in deren Schaffen, die auch letztendlich bei den Elements hier zum Tragen kamen. Und deswegen war es cool, auch mal Jim Capaldi kennen, also irgendwie in diese alte Zeit mal irgendwie damit zu tun zu haben.
Ja, ja, aber während ihr euch bei dieser Kölner Sause damals, dieser Kölner Film WDR-Sause mit Tom Mega irgendwie zusammengespielt habt, habe ich mit Jackie Liebezeit gespielt, ne?
Ja, weil du bist der Größte. Du hast nämlich Jackie Liebezeit. Wir hatten ja nur Jim Capaldi und Can gab's auch nicht mehr. Wir sind so arm.
Das Problem war, das hat ja alles nicht funktioniert in Köln, aber der war sehr nett auch. Das wollte ich auch mal sagen. Also da habe ich mich auch total gefreut.
Nein, das
ist diese Can-Connection, weil das natürlich total geil
war. Und ich glaube auch der Umstand, dass, sagen wir mal, man trifft jemanden und der erfüllt natürlich nicht die Erwartungen. Ist ja ganz klar. Ja, Jim Capaldi erzählt einem halt von Arno dazumal und hast du nicht gesehen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, einfach für einen Moment mal leibhaftig diesem einen oder anderen auch in Jackie Liebezeit zu beginnen und zu wissen, wenn ich mal eine Platte auflege aus der Zeit, dann weiß ich, ach Mann. So, man hatte einmal so Kontakt mit der Vergangenheit auf eine Art. Das ist schon ein spezieller Moment, ja. Und wir haben uns ja jetzt keine Ahnung, so ein Autogramm. Hast du ein Autogramm geholt?
Bitte?
Sven, hast du ein Autogramm von
Jackie Liebezeit?
Sojan doch nicht. Tätowieren lassen.
Nein, aber ich weiß, du hast ein Autogramm von, hast du nicht ein Autogramm von Louis Armstrong?
Nein, ich habe keins von Louis Armstrong, ich habe eins von Costa Cordalis bekommen. War meine Mutter und mein Vater war mit Costa Cordalis Abendessen auf Kosten der Bremer Friseurinnung, weil der
Costa.
Und dann hat mein Vater gesagt, mein Sohn ist auch Musiker, kannst du mal, und
dann
kannst mal lieber Sven, alles Gute, dein Costa.
Ist er. Wunderbar. Ich hab ein Autogramm und zwar von Dr. John. Nach einem Konzert in New York.
Ja, siehst du. Ja.
So.
Aber das war auch mal zum Thema Fan. Also ja, ich bin genau. Also das war schon geil. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Wesentliche gesagt. Dass bei dem nächsten Mal geht es dann, beim nächsten Podcast in 14 Tagen, geht es dann um die Jahre 2000 bis 2001 eigentlich und um die Platte Romantik.
Genau.
Und aber auch um die Peter Pan-Geschichte, glaube ich, weil das ist ja auch eine Aufnahme, die ist auch nicht unwichtig, die sollten wir damit reinnehmen, die Peter Pan-Geschichte, die wir für das Schauspiel aus Bochum Anfang 2000 gemacht haben. Bis dahin soll ich sagen wir auf Wiedersehen. Das war Richard Papik, Jakob Ilja und Sven Regenberg. Tschüss.
Tschüss.
Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.